Herzlich willkommen zur 34. Episode des Allgäuer Geocaching-Podcasts. Hier spricht die Dotti und auf der anderen Seite der Christian alias Oboman. Servus Christian!
Ja, grüß dich Dotti. Wie geht's?
Ja, so eigentlich ganz gut, aber ich finde es ein bisschen schade, dass wir heute nicht zum Cachen gekommen sind.
Genau, ja. Jetzt sitzen wir doch im Zimmer, im trockenen, warmen Zimmer und tun Podcasten.
Ja, wir hatten ja eigentlich vor, uns heute zu treffen und zwei hübsche Caches zu machen mit zahlreichen Favoritenpunkten. Und dann jetzt mal vorzugreifen, das wären wahrscheinlich die gewesen, die ich heute als Cache-Tipp hätte geben können. Und so hat das leider nicht geklappt und ich habe deswegen heute keinen Cache-Tipp. Aber das soll nichts heißen. Wir werden natürlich für euch trotzdem zahlreiche Informationen haben, die euch unterhalten sollen.
Schauen wir mal nachher, was uns noch einfällt.
Genau. Jo, fangen wir so an, wie wir immer anfangen, mit den Kommentaren. Die Silke hat uns geschrieben: Hallo ihr zwei, den integrierten Google-Übersetzer kenne ich bisher nur von Madeira und ich finde ihn sehr praktisch. Da geht sie nämlich nochmal darauf ein, dass wir letztes Mal gesagt haben, dass wir in einem Listing diesen Google-Übersetzer gefunden haben, der nämlich vom Spanischen ins Deutsche übersetzen könnte, sodass man das Listing eben versteht. Und sie schreibt dann weiter: Weiterhin ist bei Sigio auch der Google-Übersetzer als App empfohlen. Dort kann die Cache-Beschreibung durch langes Drücken auf den Cache-Beschreibungstext übersetzt werden und das ohne Internetverbindung. Es muss nur vorher das entsprechende Sprachpaket heruntergeladen worden sein. Das nutze ich schon seit mehreren Jahren und bin bisher damit gut über die Runden gekommen. Noch zu euren Fragen nach der Audiodatei. Der Cache existiert seit Januar 2014 und hat 43 Funde. Dotti, wir haben tatsächlich für den ersten Kilometer, für den 1 Kilometer langen Hinweg 1 Stunde und 45 Minuten gebraucht. Dadurch begründet, dass wir sehr vorsichtig und umsichtig uns den Weg durch den Fluss gesucht haben. Mein Gott, was habe ich denn heute? Um Verletzungen zu vermeiden und immer wieder stehen geblieben sind, um unseren weiteren Weg zu besprechen. Auch war mein Begleiter ein bisschen gehandicapt und an einer Stelle waren wir auch kurz vor dem Umdrehen, weil wir nicht wussten, wie mein Begleiter mit seiner operierten Schulter hier doch noch über die Felsen kommt. Der Rückweg ging etwas schneller mit 1 Stunde 15 Minuten. Ja, das war ja dieser wunderbare Cache zu diesem Wasserfall hinter und da hatte sie ja erzählt, dass sie auf dem Hinweg sehr lange unterwegs waren und ich war mir dann nämlich nicht sicher, ob der komplette Weg vielleicht so lange gedauert hat oder nur eine Strecke und das hat sie jetzt beantwortet.
Man sieht es ja auch an den Bildern, die sind ja da ordentlich im Wasser gestapft mit kurzen Hosen, also nicht mit Warthose, so wie wir hier so durch die Wertach stapfen, sondern schönes Wetter in Madeira und schön lange laufen im Wasser und aber mit der operierten Schulter echt in diese Gegend, das ist ja
Über Stock und Stein, das ist schon nicht schlecht. Dann ist natürlich verständlich, wenn man dann ab und zu mal Pause macht oder besonders vorsichtig läuft, dass es dann so lange dauert. Aber es hat sich ja offensichtlich gelohnt, das sehen wir ja auch auf die Bilder.
Wer nicht weiß, wovon wir reden, bitte letzte Folge hören, da ist das ausführlich beschrieben, vor allem auch von der Silke, die sich jetzt hier nochmal gemeldet hat. Darf ich den zweiten Kommentar vorlesen?
Ja, mach doch.
Ein sehr schöner Nochmal-Kommentar von Mini Lancelot, in dem steht: Huch, liebe Grüße vergessen. Also schöne Grüße zurück, Silke. Danke, 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 danke.
Ah, das hast du als zweiten Kommentar jetzt gesehen.
Da steht hier eine 2 davor.
Mich jetzt irgendwie. Ja. Woran erinnert mich das jetzt?
Es gibt Leute, die kommentieren kurz nacheinander zweimal und was dann zu Lachen von Dotti führt.
Das ist jetzt das ist
der nächste Insider. Wir verweisen auf Reidinger Folge, ich weiß es nicht, eine der letzten.
Ja, genau.
Ja. Das werdet ihr finden. Gut. Aber zurück zum Geocachen.
Ja, den dritten Kommentar demnach von Mika, den darfst du dann auch vorlesen, damit du zu tun hast.
Okay, der Mika oder mit dem Ad geschrieben. Er meldet sich und zwar schreibt er: Schade, ich wollte mir gerade das Geheimnis von Griesgram Oscar ansehen und dann kann ich nicht, da Premium Member Only Cache. Bitte achtet doch bei euren Cache-Empfehlungen darauf, dass jeder sie sich ansehen kann. Merci, Mick. Ja, Griesgram Oscar war letztens ein Cache-Tipp von dir, ne?
Ja, mir.
Genau, ja. Ich habe ihn dann gemacht, aber du hast ihn getippt. Und der ist eben für Premium-Members und der Mick ist eben nicht Premium-Member und fand das eben schade, dass er jetzt nun da gar nicht rankommt. Ja, was sollen wir dazu sagen?
Ja, Mika, wir haben es dann auch geantwortet drauf auf diesen Kommentar. Das ist ein bisschen schwierig, denn wir können natürlich nicht nur Basic-Member-Caches empfehlen. Es gibt natürlich sehr, sehr viele schöne Caches, die eben nur auf Premium-Member gesetzt sind und die wollen wir dann natürlich auch empfehlen. Und was soll man da großartig sagen? Du hast es, glaube ich, auch in deinem Antwortkommentar geschrieben. Die Cacher, die setzen eben schöne Caches hauptsächlich auf PM, um sie eben zu schützen. Und das lässt sich eben nicht vermeiden, dass wir dann eben Premium-Member-Caches hier als besonders schön hervorheben. Und wir werden zwar in Zukunft darauf achten, dass wir auch öfters mal einen Blick auf die werfen, die für jeden zugänglich sind, aber vermeiden werden wir das nicht können, leider.
Ja, ist so. Also es ist jetzt nicht unser Bestreben, hier wieder den Premium-Finger hochzuhalten oder Werbung zu machen dafür, aber es ist eben so, wie du sagst, unweigerlich, wenn man danach aus ist, dann haben eben die Owner das auf Premium gesetzt. Ja, so ist es. Ich habe jetzt heute sogar meinen Cash-Tipp dann einmal geändert, aber das wird jetzt auch nicht dauernd so sein. Ich habe zufälligerweise was sehr, sehr Schönes vor wenigen Tagen gemacht und das ist tatsächlich offen. Da passt es also dann mal. Ich hoffe, dass das dann nachher eine kleine Entschädigung ist. Aber vielen Dank für den Kommentar.
Vielen Dank, Mika. Und wir werden auf jeden Fall einen Blick drauf werfen und versuchen, das ein bisschen ausgleichend zu machen. Aber ich befürchte, es wird sich nicht vermeiden lassen. Ja, und dann haben wir noch eine ganz tolle eine iTunes-Rezension bekommen, und zwar am 10.11. schon, und das habe ich jetzt erst gesehen, und zwar von Monopterus. Er schreibt nämlich da: zwei starke Podcaster mit Herz und Humor, und gibt uns dafür 5 Sterne. Hier darf ich auch schon fast von Anfang an dabei sein, und es gibt keine andere Wahl, als 5 Sterne zu hinterlassen. Die beiden verstehen es, mit ihren unglaublich angenehmen Stimmen einen Geocaching-Podcast zu zaubern, der seinesgleichen sucht. Dabei geht Qualität definitiv vor Quantität. Und so wird sich mit 2 Themen ordentlich beschäftigt, anstatt 10 bis 15 Themen anzuschneiden und nichts zu Ende zu bringen. Lasst euch mitnehmen in die Welt der Allgäuer Geocacher. Also da ist mir ehrlich gesagt total das Herz aufgegangen und mir läuft jetzt gerade auch schon wieder heiß und kalt den Rücken runter. Also ich habe das so, so gerne gelesen. Das hat er wirklich ganz toll geschrieben und da möchte ich mich ganz herzlich für bedanken.
Ja, bedanke mich auch recht herzlich. Einfach schön, dass das Konzept so ankommt. Du hast es ja mal ins Leben gerufen und wir verfolgen das eigentlich recht konsequent so weiter. Wir wissen, es gibt verschiedene Geocaching-Podcasts und jeder macht es auch ein bisschen anders. Wir machen es auf diese Art und Weise und freuen uns einfach sehr, dass das auch entsprechend gut ankommt.
Ja. Jo. Wir haben nämlich wieder, wie immer, 2 Themen mitgebracht und aus aktuellem Anlass haben wir uns die Auszeichnungen vorgenommen. Das ist jetzt ein Wort, womit ihr vielleicht im ersten Moment nichts anzufangen wisst, aber ja, erklären wir es einfach mal, was wir uns da gedacht haben, was das sein könnte oder was wir damit meinen, ja.
Ja, Auslöser war ja eine Nominierung.
Genau, wir sind nämlich auf dem von unserer Podcast-Kollegin Enzyklia.de. Die hat einen Friends Award ins Leben gerufen. Und dort sind wir jetzt von einer uns unbekannten Person nominiert worden, vorgeschlagen worden.
Ja, jemand ist, wir haben ja nun Leute, die uns zuhören, was ja generell schon ganz prima ist. Und schon längerer Zeit hört man bei der Leni im Enzyklia, dass sie eben auch so diesen Geocaching Friends Award ausruft, der den Sinn hat, einfach verdiente Geocacher oder Geocaching-Institutionen auszuzeichnen. Sie schreibt hier, es gibt aber auch kein Preisgeld, sondern es ist einfach nur eine Art Ehre, also ein Spiel, aber sie hat es optisch auch sehr toll gemacht, ein ganz tolles Logo und da kann man eben nominiert werden und wir haben uns da nicht selber angemeldet, sondern irgendjemand kam auf die Idee und sagt, der Allgäuer Geocaching Podcast gehört da rein und deswegen hat man uns nominiert. Und das ist ja allein das schon ein erhebendes Gefühl, so würde ich es mal ausdrücken.
Genau, und nicht nur wir natürlich, sondern noch zahlreiche andere sind nominiert worden. Da ist zum Beispiel die Nicole Bonsai nominiert worden. Sie hat nämlich das Projekt Taschenzito gestartet und auch maßgeblich vorangetrieben, heißt es da in dem Nominierungstext. Und es sind unter anderem, also mittlerweile eine riesige Gruppe, die komplett uneigennützig und freiwillig versucht, die Umwelt etwas sauberer zu machen. Und dann gibt es auch noch den Christoph Kessler, der nominiert worden ist für sein MyGeoDB. Und mit seinem Engagement, so heißt es da, hat er die Community und besonders den Coinern einen großen Dienst erwiesen. Auch nominiert ist zum Beispiel Open Caching, was ich dann auch wieder sehr interessant fand, weil das so ein ganz anderes Beispiel ist, wie man etwas zur Community beitragen kann und wie das eben von den Hörern oder von den Lesern oder von den Geocachern eben gewertet wird. Und das ist ja, Open Caching ist eine freie Geocaching-Plattform, die sich ja wirklich sehr engagiert. Da steckt eine riesen Community dahinter und sicherlich auch wert, mal hervorgehoben und gewertet zu werden. Dann habe ich zum Beispiel auch ganz toll gefunden, Daniel Milko ist da nominiert für den Kampf gegen den Krebs durch zahlreiche seiner Aktionen, ob mit dem eigenen Shop oder auch andere Gruppen wie dem Team Matschmöpse, was mir jetzt auch so ein Begriff war aus der Geocaching-Szene. Also es sind ganz, ganz viele, die da ja unter verschiedenen Aspekten einfach vorgeschlagen worden sind von Freunden, von Bekannten, von Hörern, von Lesern. Es sind auch Blogs ausgezeichnet, also nominiert worden. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil das eben aus der Community heraus entsteht. Also da ist jetzt keiner, der sich erhaben fühlt und jetzt sagt, ja, das und der und diejenige, die sollten hervorgehoben werden, sondern es kann wirklich jeder zur Enzyklia hinschreiben und ihr sagen, du, ich finde wichtig, dass der und der mal hervorgehoben wird. Ich möchte mich bei dem einfach mal bedanken, weil das, was er tut, gefällt mir. Das, was er tut, bereichert unser Hobby. Und daher fand ich diesen Friends Award sehr, sehr nett gemacht. Und ich finde es auch toll, wenn sich jemand engagiert, wenn jemand was für die Community tut und auch so positiv tut. Es wird so viel gehackt und kritisiert an unserem Hobby und gedisst und gemacht. Und da finde ich es einfach toll, dass sich da die Leni wirklich dahinter gesetzt hat und einfach mal etwas ins Leben gerufen hat, was ein bisschen positive Stimmung vermittelt. Also wenn ihr da Lust habt oder jemanden habt, dem ihr einfach mal Danke sagen wollt aus der Geocaching-Szene, dann könnt ihr dort zur Enzyklia eine Mail schreiben. Bis zum 7.1. könnt ihr irgendjemanden oder irgendwas nominieren. Und dann wird am, glaube ich, vom 15.1. bis 15.2., so ist meine aktuelle Information, wird dann eben der Gewinner nominiert. Wie das vonstatten geht, weiß ich nicht. Auf der Homepage hatte ich noch gelesen, dass das auch die Leser des Blogs tun dürfen. Inzwischen habe ich aber mitbekommen, dass eventuell eine Jury zusammengesetzt wird, die dann eben entscheidet, wer da gewinnt. Ich persönlich bin eher der Meinung, jeder, der da jetzt bis jetzt nominiert wird oder noch nominiert werden wird, hat eigentlich schon gewonnen. Denn wie gesagt, ich finde es herrlich und ganz, ganz prima, wenn da eben jemand von außen sagt, da gibt es Menschen, die tun irgendwas für unser Hobby oder die verhalten sich einfach fair. Oder der hat mir geholfen in einer bestimmten Situation. Ich möchte jetzt einfach mal öffentlich Danke sagen. Das finde ich einfach klasse. Und deswegen ist es eigentlich etwas von Geocachern für Geocacher. Und wer sich daran beteiligen möchte, der sollte da auf jeden Fall mal bei der Seite von Enzyklia vorbeischauen. Wir werden dann in den Shownotes den direkten Link setzen.
Ja, wird also auf jeden Fall spannend. Die Konkurrenz will ich es gar nicht nennen. Es ist so, wie du sagst, es ist momentan sind 24 Nominierungen drauf, eben verschiedenster Art. Einzelne Geocacher, die sich ganz toll eingesetzt haben, Geocaching-Plattformen, Geocaching-Podcasts. Wir sind da auch nicht der Einzige und. Also ich finde das wirklich interessant und allein, dass wir da draufstehen, macht schon ganz toll Spaß. Witzigerweise, also für uns, ich weiß nicht, ob du schon oft mal für was anderes nominiert worden bist, ich auf jeden Fall noch nicht. Am selben Tag, wie du mir das geschickt hast, bin ich noch für einen anderen Preis nominiert worden. Der hat jetzt nichts mit Geocaching zu tun, das geht um Musik und mein Beruf. War noch nie und auch da hat jemand entdeckt, dass da ich mit meinen Kollegen zusammen da was Tolles gemacht habe. Und es war also wirklich verrückt. Am selben Tag plötzlich kommen zwei Nominierungen. Ja.
Ja, und du, man sieht eigentlich an der Nominierung schon die Auszeichnung,
Ja,
oder? Also mir
genau.
ist es ehrlich gesagt jetzt ganz egal, wo wir da landen oder sonst irgendwas. Ich finde das einfach sehr, es kommt einfach von Herzen. Da ist jemand da draußen, wir wissen wie gesagt nicht, wer das war, der sagt, Mensch, die beiden, die setzen sich da alle 2 Wochen hin, machen einen Haufen Arbeit um uns zu unterhalten und zu informieren. Und ich möchte einfach mal Danke sagen. Das kann man natürlich auf verschiedene Wege machen, durch Kommentare, durch, wie wir vorhin gesehen haben, iTunes-Rezensionen oder sowas. Aber das zum Anlass zu nehmen und an uns zu denken, der oder diejenige müssen ja jetzt irgendwie auf Encyclias Award gestoßen sein und müssen gesagt haben, Mensch, da gehört doch auch der Allgäuer Geocaching-Podcast dazu. Und diese Situation, die fand ich echt richtig, richtig toll
Ja.
und deswegen finde ich das auch unterstützenswert.
Ja, da bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. Das ist ja auch ganz schön. Also nochmal, es gibt keinen Geldpreis oder irgendwie, sie schreibt so ganz nett, zu gewinnen gibt es, in Klammern fast nichts, wie du schon gesagt hast, gewonnen haben wir schon, außer Lob und Anerkennung. Vielleicht noch eine Art Urkunde, das überlegt sie sich noch und das wird feierlich überreicht. Und wenn man nicht vor Ort sein kann, vielleicht kennt der ein oder andere ja Lenis Postbox. Das ist irgendwie so eine Box, die so von Event zu Event wandert oder auch mal mitgeschickt wird, wenn sie nicht selber da sein kann. Und da findet sich dann Post drin. Da würde dann diese Urkunde drin sein, falls man also es nicht schafft, dahin zu fahren, um sie zu entgegenzunehmen. Ne? Also auch ganz, ganz schöne Art und Weise, diese Postbox nochmal in Einsatz zu bringen.
Ja, wer weiß, was sie sich da einfallen lässt. Sie ist
Ja.
ja auch im Videobereich, macht sie ja öfters auch
Ja.
was. Also vielleicht kommt da auch irgendwie ein Video oder so. Wir können gespannt sein, aber auf jeden Fall, wie gesagt, ist das eine ganz tolle Sache. Und wobei man schon wieder Diskussionen hört. Und das ist eben das, was jetzt der Auslöser war, dass wir heute mal über Auszeichnungen im Allgemeinen sprechen wollen. Denn solche Auszeichnungen führen ja auch nicht nur zu positiven Reaktionen, sondern vielleicht auch manchmal zu negativen Reaktionen. Es gibt ja immer wieder mal Auszeichnungen. Wir haben zum Beispiel den Geocacher des Jahres, den Groundspeak, da immer mal lost. Oder wie heißt dieses Filmprojekt, das Geocaching da immer wieder veranstaltet?
GIFF,
GIF?
GIFF, ja.
Genau, das ist ja auch so ein Ding. Oder was gibt es noch? Vielleicht mal verweisen auf bessercacher.de, wo ja auch Geocacher andere Caches vorschlagen können und sagen können, das ist ein ganz besonderer Cache, ich finde, das ist ein Bessercacher-Cache. Das ist nicht immer sehr positiv aufgestoßen. Also es gibt durchaus Leute, die dann sagen, warum ausgerechnet ist der Geocache besser oder warum ist dieser Geocacher nominiert worden, der kümmert sich ja gar nicht um seine Caches und jetzt hat er plötzlich. Und kriegt er einen Award von Groundspeak oder sonst irgendwas? Oder warum sind es nur Amerikaner, die von Groundspeak nominiert werden? Wo sind die Deutschen, die Österreicher, die Schweizer? Also es gibt ja nicht nur immer positive Aspekte, die so ein Preis hat, sondern auch negative. Hast du sowas schon mal verfolgt oder gesehen oder wie denkst du darüber?
Also mit Wettbewerben aller Art habe ich ja auch in meinem Beruf immer wieder zu tun. Und es ist überall dasselbe Bild. Dort, wo Wettbewerb herrscht, infolge zum Beispiel eben von so einer Auslobung, Preisauslobung, dann gibt es natürlich erstens unterschiedlichste Meinungen. Das ist ganz normal. Es setzt sich eine Jury zusammen oder es gibt eine Publikumsabstimmung. Wir brauchen dann bloß mal auf ESC zu gucken, was es da für Diskussionen gibt, welches Lied da das Beste ist. Es ist ja letztlich doch eine Geschmacksfrage. Und dann gewinnt eben jemand. Und beim Geocachen ist es genauso. Letztlich sind es Meinungen, entweder von mehreren oder von einer Jury. Und es landet dann mal jemand auf dem ersten Platz. Und ich würde das dann da schon sportlich sehen. Derjenige hat dann eben jetzt mal den ersten Platz gewonnen. Und ich finde, das sollte man einfach anerkennen. So ein erster Platz heißt doch aber nicht, dass alle anderen nichts mehr wert sind. Es wird doch eher auf die Sache hingewiesen, aufs Geocachen, darauf, dass man sich Mühe geben könnte, sollte, wollte, schöne Geocaches zu legen, um das so ein bisschen anzustacheln. Ich weiß, die Diskussionen sind auch oft neidvoll oder man ist eben anderer Meinung. Das muss man aber in Kauf nehmen, wenn es eben einen Wettbewerb gibt. Also da kommt man nicht dran vorbei. Also ansonsten würde ich einfach sagen, ich erkenne so einen Wettbewerb gar nicht an. Gucke nicht drauf, es ist mir egal, wer Erster, Zweiter, Dritter, Fünfter, Zwölfter geworden ist. gehe einfach nur geocachen oder ich verfolge das und gehe dann zum Beispiel gezielt auch diese Caches an. Also vielleicht, es gibt ja auch so regionale Sachen. HHCDJ, das ist der Hamburger Cache des Jahres. Da ist es zum Beispiel etwas lokaler. Also wenn ich jetzt in Hamburg wohnen würde oder auch hoffentlich bald mal nach Hamburg fahre zum Cachen, das steht auf jeden Fall auf dem Plan, dann würde ich da halt auch mal drauf gucken und schauen, was waren denn da so die ersten drei Plätze und würde mir das mal angucken, aber nicht nur. Und würde ich auch nicht die anderen Geocaches dann als weniger wert ansehen. Und das auf jeden Fall nicht.
Das ist die Frage. Würdest du dir da eine Liste rauslassen und schauen, dass du diese auch alle angehst? Oder würdest du doch eher wieder auf Favoritenpunkte gehen? Oder würde dich das in irgendeiner Form beeinflussen dann? Wenn du weißt, aha, da gibt es ein Hamburger Cache des Jahres. Schauen wir mal, wer das im 2015 oder 2016 geworden ist. Es sind ja, glaube ich, Untergruppen. Traditional wird ausgezeichnet, Multicache, Mystery, Letterbox, glaube ich. Where I Go, Nachtcache, was noch? Power Trails haben sie, glaube ich, nicht. Also sowas wird ja, glaube ich, ausgezeichnet. Würdest du dir dann da eine Liste rauslassen und sagen, jetzt gehst du mal alle ab? Oder würde das sich eher gleichmäßig verteilen, je nachdem, wo du gerade bist oder was du anschaust?
Ich würde unter anderem das tun, weil Hamburg ist einfach eine Großstadt, Millionenstadt. Da gibt es, ich weiß nicht wie viele, Tausende von Caches. Du weißt ja gar nicht, wo du anfangen sollst. Da muss man irgendwie eine Selektion machen. Und wenn man Lust hat, eben besonders interessante Caches machen. Und gerade in der Stadt, im urbanen Cachen, ist es ja echt schwierig, aber auch sehr, sehr interessant. Gehe ich jetzt nur ein paar Nanos unter der Parkbank an und fahre deswegen extra nach Hamburg oder gucke ich eben nach diesen ausgezeichneten Caches? Also ich würde das auf jeden Fall tun als eines und dann, wie du schon gesagt hast, dann zusätzlich noch nach Favoriten gucken und da eben doch interessante Sachen rauszusuchen. Anders ist es, wenn ich jetzt in eine ganz verlassene Gegend irgendwo in eine schöne Natur fahre, wo ich weiß, da ist eine schöne Natur und da sind sowieso nur drei Tradis und ein Multi. Da brauche ich nicht nach Auszeichnungen und nach Favoriten gucken, da will ich in die Gegend und dann nehme ich eben diese Caches mit, egal welcher Qualität. Freue mich dann da auch über den Paddling, der an der Wurzel liegt und logge den und ist vollkommen in Ordnung. Habe mich entschieden, da in diese verlassene Gegend zu gehen. Aber bei sowas wie Hamburg, München, Berlin, da muss man ja irgendwie eine Auswahl treffen und da willst du ja doch was Besonderes machen. Dafür eignet sich sowas also, schon.
Ja, jetzt Hamburg Cache des Jahres, der ist natürlich schon sehr weit bekannt. Da weiß man, dass er existiert, diese Auszeichnung. Wir waren jetzt schon öfters in Hamburg. Ich muss aber sagen, ich habe mich eher nach den Favoritenpunkten gerichtet, weil sie eben, ja, sie sind zentral. Sie liegen auf Groundspeak und da, das ist ein... Ja, da vergleicht man nicht die Äpfel mit Birnen, sondern da weiß man, da sind diese Favoritenpunkte vergeben und da kann man eben gezielt drauf losgehen. Ich wüsste jetzt nicht, wenn man zum Beispiel nach München fährt oder nach Köln oder so, wüsste ich ja gar nicht, gibt es eine solche Auszeichnung, gibt es eine Liste von besonderen Caches, die irgendwann mal ausgezeichnet worden sind. Und ich finde ja eigentlich die Favoritenpunkte, die finde ich eben auf einer Plattform und danach kann ich mich richten. Weißt du, ob in Berlin, ob es da ein Cache des Jahres gibt?
Nicht, dass ich wüsste, auch in München, was ja meine ursprüngliche Cacher-Gegend ist oder auch nach wie vor noch ist, habe ich noch nichts davon gehört, müsste ich jetzt nochmal nachforschen, würde ich dann auch tun oder egal welche Großstädte haben wir im Ruhrgebiet oder nach Köln oder so, könnte man mal nach sowas gucken. Favoritenpunkte, da kann man ja auch mal drüber diskutieren. Die reine hohe Anzahl an Favoritenpunkte besagt auch nicht immer, dass es besonders toll ist.
Nein, es gibt auch, aber sie lockt auf jeden Fall mal den Blick auf einen Cache.
Was machst du mit einem Cache, der nur 4 Favoritenpunkte hat, aber den gibt es erst seit zwei Wochen und der hat erst 6 Funde?
Da sehe ich ja anhand der Prozentzahl, dass es ein sehr guter Cache sein muss.
Wenn du also überhaupt da drauf klickst. Vorher siehst du es nicht.
1000 ich gehe ja über GC Project. Nee, ich suche ja meine Favoritenpunkt-Caches über GC Project. Und da kann man einstellen, prozentual über Favoriten suchen.
Ah, okay.
Und da sehe ich dann, der hat 100%, der hat 90%, der hat 80%. Und da gehe ich halt dann immer so bis 70 runter und suche mir die. Alles, was über 70% ist, kommt schon mal ganz automatisch auf die Bookmark-Liste, die wir ja auch schon besprochen haben. Ja. Dann guckt mein Mister nochmal drüber, ob das auch Caches sind, die wir machen können, weil sie aufgrund der T-Wertung oder so vielleicht nichts für uns sind oder weil sie zu abgelegen sind oder weil sie gerade disabled sind oder schon archiviert sind. Also wir gucken da sowieso eher nach Prozenten und nicht nach Anzahl.
Ja, nee, dann sind wir beieinander. Das propagiere ich ja auch immer, unbedingt nach der Prozentzahl gucken, weil die reine schiere Anzahl sagt nichts aus. Und ich habe es auch schon gehabt, dass ich bei dem Cash war, gerade so wie in Berlin. Da hast du dann, was weiß ich, übertreib vielleicht, aber 2000 Favoritenpunkte. Und letztlich ist das eine relativ normale Dose, die vielleicht an einem tollen touristischen Punkt liegt und vielleicht ist da noch ein netter Frosch oben drauf geklebt. Und dann sage ich mir, 2000 Favoritenpunkte, na gut. Ja.
Also ja, die Prozentsatz. Nur weil so viele dorthin kommen, ja.
Ja, der Prozentsatz, den finde ich wichtiger auf jeden Fall.
Das ist richtig. Mhm. Aber gerade nochmal, um auf das Thema zurückzukommen, wenn ich jetzt in Berlin Urlaub machen würde, ich wüsste jetzt auf Anhieb nicht, ob in Hamburg, ob in Berlin ein Preis ausgelotet wurde oder ob es da eine Liste gibt über besonders schöne oder beliebte Caches. Ich würde nicht danach suchen.
Und lässt sich aber rausfinden.
Ja, stell dir mal vor, bei uns hier im Allgäu würde das Projekt irgendwie ins Leben gerufen werden. Bester Cache des Jahres im Allgäu. Was würde uns das bringen als Cacher oder was würde uns das bringen als Owner?
Wahrscheinlich etwas Ansporn. Es kann aber auch nach oben hinweg gehen. Ja, dieses höher, schneller, weiter haben wir auch schon ein paar Mal diskutiert. Mhm. Aber so Ansporn, einfach schöne Dosen zu legen, interessante Dosen zu legen, der ist ja durch so einen Wettbewerb, wer sich dann für so einen Wettbewerb interessiert, schon gegeben. Und dafür gibt es ja generell
Wettbewerbe. Dann entstehen auch wieder... Ja, glaubst du, dann entstehen aber auch wieder Neider, die eben sagen, höher, weiter, schneller, besser, dass dann die eben da nicht mithalten können, wie damals bei den Challenges oder so, dass die dann sagen, das ist Mist und das wollen wir nicht, dass es da vielleicht sogar Probleme in der Community gibt?
Also auf Probleme würde ich jetzt mal nicht hoffen. Neider wird es geben. Da, wo Wettbewerb herrscht, gibt's Neider. Da, wo Wettbewerb ist, gibt's unterschiedliche Meinungen, aber es macht die Sache, sagen wir mal so, zumindest interessant. Man muss halt wissen, das ist auch immer nur eine Momentbeleuchtung. Ich vergleiche es halt immer sehr mit Musik. Musik ist eigentlich dazu da, um es sich anzuhören. Du möchtest Musik hören, weil es schön ist. Und wir Musiker, Beruf wie Laien, sind ja auch ständig irgendwelchen Wettbewerben ausgesetzt und da ist ja dieselbe Diskussion. Bringt das was? Soll man da teilnehmen? Ist das dann wirklich der beste Klavierspieler des Jahres oder der Welt oder sonst wie? Und es gibt noch so viele andere. Aber ja, solche Wettbewerbe erregen dann zumindest mal Aufmerksamkeit auf die Sache. Auf Klavierspieler oder bei uns auf Geocaching. Und was mir eigentlich gut gefällt, ist mit dem Hamburg, wie du gesagt hast, dass da noch differenziert wird. Also beste Multi, beste Mystery und so weiter. Weil wenn ich mich jetzt nur für Multis interessiere, dann gucke ich halt da in diese Kategorie. Also ich finde, das sollte man, wenn man solche Wettbewerbe macht, auch auf jeden Fall machen. Denn sonst wird das Vergleichen schon schwierig und dann wird auch die Diskussion viel größer. Wie kann man einen netten oder tollen Tradi, in dem ein bisschen Elektronik drin verbastelt ist, vergleichen mit einem genialen Mystery, wo das Rätsel ganz super ist und dann aber die Dose beliebig, kann man ja nicht vergleichen. Also Diskussionen wirst du immer haben, aber es ist eben zur Öffentlichkeitsarbeit, zur Darstellung, zur Verbesserung.
Zum Ansporn, wie du gesagt
zum
hast.
Zum Ansporn auch, ja. Also ich sehe es als Ansporn schon. Das hat man ja bei den Favoritenpunkten auch. Also wenn ich jetzt eine Dose lege, bemühe ich mich eigentlich aus mir heraus, irgendwas zu legen, wo ich denke, wenn ich das interessant finden würde, dann würden es die anderen auch interessant finden. Also so ist meine Einstellung. Ich denke nicht darüber nach, wie viele Favoritenpunkte wird er wohl bekommen oder wird er Allgäus bester Geocache. Das denke ich jetzt nicht. Aber würde es dann interessant finden, wenn plötzlich einer sagt, hey, deine Dose ist toll und die ist mal nominiert, so aus dem Nichts heraus, ne? So wie es uns jetzt mit dem Podcast gegangen ist. Wir machen ja nicht den Podcast, um bei einem Wettbewerb zu gewinnen, das war nicht unsere Intention. Aber plötzlich erscheint sowas und dann ist es einfach nochmal Bestätigung und Ansporn auch weiterzumachen und es gut zu machen. So würde ich das sehen, jetzt auch in unserem Fall.
Ja. Wobei das ja mit jeder Art von Lob wie die iTunes-Bewertung oder ein Kommentar ja ebenso ist, dass man da dieses Feedback bekommt. Es ist ja eine Art von Feedback, positives Feedback und da freut man sich natürlich drüber. Und ja, als Owner eines Caches, wenn der plötzlich auf bessercacher.de steht oder bei Hamburgs besten Cache auftaucht, dann ist man da natürlich schon stolz und freut sich drüber, dass die ganze Arbeit, die man da reinsetzt, dass die auch ankommt und gewürdigt wird oder anerkannt wird, in welcher Form auch immer. Und ja.
Ich ja, kann wie von, gesagt, von Rosenheim berichten, vielleicht noch abschließend zu dem Thema.
Rosenheim? Mhm.
Rosenheim, da bin ich öfters mal und war dann auch mal dort zum Cachen und da fiel mir dann die Bastelwastel-Aktion auf. Das war, glaube ich, 2014 und da wurde also konkret ein Wettbewerb ausgelobt, so heißt es, möglichst schöne Basteleien in die Natur zu setzen, aber auch im Einklang mit der Natur, dass es sich gut verschmilzt, dass es nicht stört. Mhm. Aber eben soll eben irgendwas gebastelt werden, irgendwelche Häuschen, Mechaniken, irgendwas. Die Deadline war dann ungefähr ein Jahr lang, also man hatte dann ein Jahr lang Zeit, so einen Cache zu legen und dann hieß es, und dann werden die also alle angeguckt. Das Abstimmungsverfahren weiß ich jetzt nicht mehr. Ich vermute, dass da also auch eine große Community dann abstimmen konnte, irgendwie über eine Plattform. Und dann haben eben, was weiß ich, erster Platz, zweiter Platz, dritter Platz. Aber letztlich ist dann die komplette Bastel-Wastel-Serie, so heißt es, nicht Runde, sondern Serie, ist klar, wenn mir sowas gefällt. Der eine macht ein Wildschwein in Wald mit einer Klappe dran, der nächste macht, was weiß ich, irgendwie ein Hexenhäuschen mit Licht innen drin und Ton. Und mir sowas Spaß macht, dann kann ich das gezielt angehen nach diesem Wettbewerb. Also das fand ich eine kleine, sehr lokal begrenzte Geschichte, auch auf ein ganz bestimmtes Thema abgegrenzt. Also sowas würde ich generell auch für interessant finden. So Hamburgs bester Cache, das ist natürlich schon sehr weit gereicht da. Selbst wenn du nur die Tradis nimmst, ist sehr schwer
aber
zu vergleichen.
Ich finde den Ansatz jetzt auch sensationell. Man arbeitet ja dann wirklich gezielt auf eine gewisse Qualität hin. Also es wird nicht irgendjemand, der schon existiert, gewertet, sodass andere außen vor bleiben, sondern es wird ja wirklich darauf hingearbeitet, ihr habt jetzt alle die Chance, etwas in dieser Richtung zu machen. Und dann habt ihr alle die Chance, da jetzt reinzukommen. Das ist ja eine Nominierung mit Ansage fast. Also ich finde die Idee super, dass man wirklich mal sich ein Thema ausdenkt und sagt, wenn in den nächsten 3 Monate oder ein halbes Jahr, so eine Bastelarbeit dauert ja auch mal gerne länger, zu diesem und jedem Thema. Und dann kann es eben von der einfachsten, schön verzierten, keine Ahnung, Paddlingdose oder was weiß ich, Small, bis zu einer richtig großen Bastelarbeit alles werden. Und das im Vornherein schon in eine gewisse Richtung zu lenken, finde ich jetzt ehrlich gesagt richtig spannend. Also das würde mir jetzt auch als Auszeichnung sehr gut gefallen, als Idee.
Ja.
Und weißt du, ob es das der CC des Jahres stattfindet in Rosenheim oder war das jetzt einmalig?
Nein, habe ich nicht beobachtet. Das war mal so eine Idee. Und das wurde eben entsprechend umgesetzt und ich könnte mir vorstellen, hier oder da oder dort, eben auch ein anderes Thema, gibt es ja vieles, was weiß ich, die beste Tarnung in der Großstadt, wenn man nochmal Richtung urbanes Cachen geht oder ich weiß nicht, in der Natur draußen, der naturverträglichste oder da kann man sich ja viel ausdenken. Und wenn man dann entsprechend Zeit gibt, also in dem Fall war es ja wirklich, ich glaube, ein ganzes Jahr oder knapp ein Jahr, dass die Leute dann auch nicht unter Druck kommen. Man konnte das dann auch sofort publishen, also sobald man fertig ist, ganz normal, wird da rausgelegt, wird gepublished und man reicht es dann da ein und sagt, also ich möchte teilnehmen, ich habe den Bastelwastel 7 gelegt und dann gucken sich die Leute das an und Ende des Jahres wurde abgestimmt. Das ist eine nette Geschichte. Ob da jetzt viel Neid und Missgunst entstanden ist, ich kann es mir fast nicht vorstellen. Gesunder Wettbewerb, sportlich, so würde ich es sehen.
Wir haben mal etwas Ähnliches hier unten gehabt vom Maustadthock. Das war wie oft haben wir es im Jahr gehabt? 2, 3, 4 Mal im Jahr fand eben ein Event in Memmingen statt. Das haben die FDF-Radler-Freunde veranstaltet. Und da wurde auch in jedem, ich glaube in jedem, bei jedem Event ging das damals, ging ein TB rum. Sie haben also irgendwelche Spiele veranstaltet und zum Schluss wurde eben der TB in irgendeiner Form an einen Cacher übergeben durch eine spielerische Art und Weise. Und derjenige, der dann eben diesen TB bekommen hat, der musste dann bis zum nächsten Maustadthock einen Cache legen. Er konnte alles legen. Er konnte vom Paddling über irgendeine Bastelarbeit oder irgendein Mystery oder irgendwas konnte er alles legen. Es stand ihm völlig frei, was er da macht. Aber es war natürlich ein Ansporn, etwas Gutes zu machen, weil es eben im Fokus aller Memminger Geocacher und die dort auf dem Event waren, es war also ein sehr großes Einzugsgebiet, lag er eben im Fokus. Und da hat sich eigentlich keiner getraut, da etwas ganz Einfaches zu machen. weil das ja dann sicherlich aufgefallen wäre. Aber es wäre in diesem Moment auch niemand da gewesen, der gesagt hätte, boah, das war jetzt aber nicht würdig, das war nicht Maustadt-Hock würdig. Also es war wirklich eine richtig schöne Community und alle, die hätten auch zusammengeholfen. Also wenn jetzt einer gesagt hätte, ich bin hier nicht so der Bastelwastel, ich kann nur einfache Caches legen, ich kann nicht fräsen, ich kann nicht irgendwas, dann hätten bestimmt ganz, ganz viele dabei gestanden und hätten gesagt, hör zu, ich unterstütze dich, sag, was für eine Idee du hast, ich kann das da helfen oder das machen, ich kann fräsen, ich kann dies machen, ich unterstütze dich da. Und das war auch so eine Sache, das war ein Community-Projekt und wenn es im Rahmen eines Community-Projektes ist, finde ich das eine tolle Sache, ohne Neid und ohne Druck, sondern einfach aus Freunden heraus oder aus, ja, muss ja nicht immer die direkten Freunde sein, sondern auch weiter entfernte Geocacher, die einfach sagen, ich helfe dir dabei. Ich kann das und das und ich unterstütze dich dabei. Also solche Sachen finde ich wirklich gut. Und das Rosenheim-Projekt da, das finde ich jetzt auch sehr spannend. Da wünsche ich mir mehr davon. Ja, ja, siehst du, ist doch noch ein ausführliches Thema geworden jetzt.
Ja, ja gut, der Wettbewerb. Ja. Dann wünschen wir allen einen sportlichen Wettbewerb. Ich wünsche uns ein gutes Abschneiden bei Enzyklia. Aber wie gesagt, wir sind jetzt auch sportlich. Und freuen uns über jede Platzierung und berichten dann, wenn es soweit ist.
Du, Platzierung ist mir egal. Ich finde das so schön, dass du nominiert worden ist. Und ich finde es auch, wie gesagt, von der Leni ganz super, dass sie das organisiert, dass sie da Arbeit dahinter steckt. Das muss man ja wirklich sagen. Das ist ja Arbeit und sie verkopft sich ja da auch ziemlich. Und jeder, der etwas tut, kann nur Gutes tun. Mhm. Und da ist auch keine Kritik angebracht, denke ich mal. Gut, dann würde ich sagen, zum nächsten Thema. Gerne. Wir haben das Thema Mystery.
Ja, es wird mal wieder Zeit, dass wir haben ja gesagt, wir wollen mal alle Cache-Typen so der Reihe nach durchgehen. Ich habe jetzt gar nicht im Kopf, was wir alles schon haben, aber zu viel ist es noch nicht. Aber Mystery ist mit Sicherheit ein großes und auch oft kontrovers diskutiertes Thema. Und jetzt wollen wir es mal heute angehen. Uns einfach mal da reinstürzen. Auch hier wieder eine, kann ich mal ganz kurz erzählen, ganz seltsame Situation heute früh nochmal. Ich bin sehr früh aufgestanden, denn ihr hattet mich ja gelockt ins Allgäu zum gemeinsamen Cachen. Deswegen war ich schon früh wach, damit ich rechtzeitig losfahren kann. Bekanntermaßen ist da jetzt nichts draus geworden. Auf jeden Fall mache ich N24 an, um Nachrichten zu gucken. Und dann waren die Nachrichten vorbei und ich denke eben gerade über Mystery nach, habe so verschiedene Mysteries aufgeblättert schon hier, die ich gemacht habe. Und dann kommt, und jetzt kommt die Sendung N24 Mysteries. Ich war richtig geschockt. Denke, kann die jetzt hier ins Wohnzimmer gucken, wie in so schlechten Spielfilmen? Ja, gut. Also, hat aber jetzt nicht direkt mit dem Thema zu tun. Definieren wir vielleicht erstmal ganz brav, was ein Mystery ist oder wie das gedacht ist, während bei den Tradis und bei den Multis ja die Start- und beim Tradi ist es ja auch gleichzeitig Zielkoordinate im Listing steht, das ist ja so der Ursprung vom Geocachen, kam man dann halt auf die Idee, dass man diese Koordinate eben auch in irgendeiner Weise verschlüsseln kann, sodass man also nicht sofort auf der Landkarte sehen kann, wo die Dose bzw. der Anfangspunkt liegt. Und das kann man einfach durch die verschiedensten Arten von Verschlüsselungen, damit meine ich jetzt nicht speziell Code-Verschlüsselungen, sondern irgendwie eben verbergen und man muss ein Rätsel lösen. Deswegen heißt es jetzt bei uns auch in Deutschland oft Rätselhaken. Mystery ist eben so ein internationales Wort. Offiziell heißen sie, glaube ich, immer noch Dosenart Unknown. Ja, mhm. Aber Mystery hat sich so eingebürgert. Und das war auch, wie ich mit dem Geocachen anfing, gleich so die erste Faszination. Man hat mir also erklärt, dass Geocachen und GPS und so weiter und dass man entweder also direkt dahin kann oder dass man ein Rätsel lösen muss. Das Rätsel damals war von einer Qualität, wie hieß der Blutsbruder von Old Shatterhand, zähle die Buchstaben. Na, also das ist doch durchaus sehr, sehr einfach und ich fand das also nett und interessant. Dachte, okay, das ist auch kein Problem, vor allem auch, wenn ich unterwegs bin. Wir waren nämlich in Spanien, dann hat man da das Listing gelesen und musste dann eben diese Frage beantworten. Das ist also so aus dem Kopf absolut lösbar gewesen. Mittlerweile kann man sagen, dass sich diese Mystery-Bewegung doch ordentlich ausgeweitet hat. Rätsel aller Art und auch aller Schwierigkeiten. Und ganz viel davon ist mir aufgefallen, dass du eben zu Hause viel Internetrecherche betreiben musst, um überhaupt auf die Lösung zu kommen. Das heißt also, in den seltensten Fällen behaupte ich jetzt mal, du hast ja nun auch viel Erfahrung, vielleicht kannst du mir was anderes erzählen, aber ich habe das Gefühl, dass ich erstmal gefesselt bin zu Hause am PC, sprich Suchmaschinen aller Art, um da irgendwie auf die Lösung zu kommen. Das mache ich manchmal gerne im Einzelfall. Ich bin jetzt eben nicht derjenige, der ständig alle Mysteries lösen möchte. Würde aber auch jetzt nicht behaupten, ich hasse Mysteries und ich mache keine Mysteries. Das sagt man ja schnell mal, so wie sie also alle nicht zum Burgerbrater gehen, den speziellen, und wie sie alle früher nicht Tutti Frutti geguckt haben und.
Keiner Zeitungen liest.
Keiner liest Zeitungen mit vier Buchstaben. Also ihr wisst, wie ich es meine. Und deswegen bin ich jetzt mal ehrlich und behaupte auch nicht, ich mag keine Mysteries und ich löse sie nicht. Aber sie nehmen doch einen relativ geringen Anteil ein. Ich habe mal nachgeguckt, 121 Mysteries. Und davon sind noch einige Bonus, da kommen wir gleich noch drauf. Also das ist echt nicht viel. Ich glaube, 4% meiner Funde sind Mysteries. Ja, Internetrecherche ist das eine, oder eben doch Mysteries, die man vielleicht, wenn man unterwegs ist und auf seinen Garmin guckt und dann da das Rätsel liest und es dann lösen kann. Das fände ich grundsätzlich schon noch schön, oder man müsste es halt dann kennzeichnen. Und das ist halt jetzt die Problematik. Du siehst halt nur einen Rätselhaken, weißt aber eigentlich gar nicht, was jetzt noch auf dich zukommt. Das ist das Problem. Noch zum Regelwerk. Man muss ja eine fiktive Koordinate angeben, damit dieser Rätselhaken, also dieses blaue Fragezeichen, irgendwo auf der Landkarte erscheint. Und da soll aber dieses Fragezeichen nicht weiter als 3 Kilometer weg sein von der eigentlichen Start- bzw. Zielkoordinate. Also nicht einen Cache im Allgäu verstecken und den Fragezeichen nach New York setzen, das macht keinen Sinn. Also man kann schon davon ausgehen, dass irgendwo so da in der Nähe dann eben das Ziel der Lösung ist. Und über Rätselarten, da können wir jetzt gleich mal diskutieren, würde ich sagen. Wie ist es bei Bier mit Mysteries? Sitzt du am PC und löst?
Du hast ja gesagt, dass das eher so Hausaufgaben sind, die man dann hat, wenn man sich an ein Fragezeichen, an einen Ratehaken setzt. Da ist mir in dem Moment gerade was anderes eingefallen. Es gibt ja auch, ich nenne sie immer Mystery-Multis. Es gibt ja wirklich auch Multis draußen, wo man trotzdem auch rätseln muss. Und das ist ja auch eine Art von Rätsel, aber die man eben draußen ausführt. Also da würde ich mir manchmal auch ein eigenes Icon wünschen, dass man nämlich weiß, dass man draußen, ja gut, es gibt dieses Attribut-Rätsel,
ja.
Das setzt man ja, ach, die Attribute immer, das sind immer so Sachen, wo man nicht so gerne rausschaut.
Ja,
das gibt es ein Attribut, ja. Aber so ein nochmal ein weiteres Icon, wo man dann weiß, dass man draußen auch nochmal gefordert wird geistig und eben nicht nur Koordinaten ablesen muss, würde ich mir auch manchmal wünschen. Ja, nee, die Rätselhaken sicherlich, ich mache sie nicht mehr so oft, weil das Angebot an anderen Caches einfach zu groß ist. Man kann sich auch andere Sachen aussuchen und ich bin jetzt kein Fan von Rätseln. Ich kann meine Zeit im Winter auch anders füllen und muss deswegen keine Mysteries lösen. Früher war das ein bisschen anders. Du hattest wesentlich weniger Caches und da hast du gerne alles mitgenommen und dann hattest du halt um deine Homezone herum auch einige Fragezeichen noch. Und bevor du dann einfach nur so wandern gehst oder nur so spazieren gehst, hast du dich halt rangesetzt und auch mal Rätselhaken gelöst. Inzwischen muss ich ehrlich sagen, ja gut, da ist ein Rätselhaken, dann ist er da halt, aber daneben ist ein Multi, dann gehe ich doch lieber raus und mache den Multi. Oder dann laufe ich auch gerne mal nur one way zum Tradi und wieder zurück, bevor ich vorher noch einen Rätselhaken löse und am PC meine Zeit verdattel oder irgendwelche Informationen suche. Wo ich dann vielleicht zum Schluss gar nicht mal weiß, liege ich richtig, habe ich die richtigen Koordinaten rausgefunden, weil der Geo-Checker nicht da ist oder mich mit einem Thema zu beschäftigen, was mich jetzt nicht unbedingt interessiert oder irgendwelche ja, Sachen auseinanderzubauen und so. Nee, also ich muss sagen, ich bin jetzt kein Fan mehr von Rätselhaken, aber sie haben durchaus ihre Berechtigung, denn es gibt wirklich sehr, sehr viele Cacher. Ich unterhalte mich oft mit anderen und frage sie dann auch, wie hältst du es damit? Und es gibt wirklich erstaunlich viele Cacher, die sagen, sie mögen es einfach abends, wenn man nicht mehr raus kann, wenn schlechtes Wetter ist oder ja, einfach in der starken Vorweihnachtszeit, da sind ja auch diese Adventsrunden, Adventsserien sehr beliebt, ein kleines Rätsel zu machen und dann eben als Belohnung hinterher noch rauszugehen mit dem Hund oder einfach nur einen kurzen Spaziergang machen und eben noch die Dose einzusammeln. Das ist ja dann auch dieses Aha-Gefühl zum Schluss, wenn man sich dann ins Logbuch einträgt und weiß, man hat ein Rätsel alleine gelöst oder auch zusammen mit Freunden. Das macht ja auch durchaus Spaß, eine Rätselgemeinschaft zu machen und sich mit anderen zusammenzusetzen und zu sagen, hier liegen im Umfeld nochmal 30 Ratehaken. Wollen wir das zusammen machen? Das kann ja auch eine ganz tolle Sache sein. Also die Aspekte sind schon weitreichend. Du hast vorhin gesagt, dieser Cache, dieses Fragezeichen, Old Shatterhand, sein, was war das?
Blutsbruder.
Wie heißt der?
Wie heißt der?
Ja, was war denn das für eine D-Wertung?
Denn das weiß ich nicht mehr.
Ganz spannend in dem Zusammenhang.
Das war bestimmt eine niedrige D-Wertung. Zu dem Zeitpunkt wusste ich von dem alles noch gar nicht. Wie gesagt, das wurde mir halt das Geocachen erklärt und eben auch die Möglichkeit, dass man eben durch ein verstecktes Rätsel erst an die Koordinate kommt. Und das fand ich durchaus grundsätzlich sehr faszinierend und interessant. Also erstmal, dass man überhaupt mit einem Gerät Koordinaten finden kann und die man ablesen kann und dann im weiteren Schritt dann das auch noch in irgendeiner Art und Weise verklausuliert ist. Das fand ich und finde ich eigentlich prinzipiell eine gute Geschichte. Mich stört das jetzt ein bisschen, dass man halt für Internet gucken muss. Abends bei Schnee,
ja. Ja, du sitzt doch abends zu Hause, anstatt einen Fernseher anzumachen oder was weiß ich, setze dich vor den PC, holst dir einen schönen Cache her und fängst das Rätsel an. Du kommst auch, du findest dann vielleicht auch Themen, die dich sonst gar nicht berührt hätten. Früher war es ja auch oft so, dass irgendein Thema rausgesucht wurde, keine Ahnung, irgendein geschichtliches Thema oder nennen wir mal den berühmten Enigma, der ja wirklich in Mitteldeutschland von einem historischen Grund zum nächsten gehüpft ist und du wirklich tief eintauchen musstest in irgendwelchen Verschlüsselungen und sehr extremen Verschlüsselungen, muss ich ja schon fast sagen. Und das war wirklich eine richtige Knobelarbeit, wo auch Hilfe unter den Cachern nötig war, um dann wieder ein Stück weiterzukommen und wo du wirklich ganz im Dustern getappt bist und nicht wusstest, wie weit bin ich denn jetzt, wie stimmen denn meine Antworten. Also das war dann schon abendfüllend und warum nicht, wer sowas mag und wer, keine Ahnung, Kreuzworträtsel mag oder überhaupt mystische Sachen, warum nicht? Also ich finde das eigentlich an sich ganz gut. Bloß okay. Mir ist die Zeit, ich weiß nicht, ich habe die Zeit nicht.
Mein Problem bei dem Ganzen ist, dass ich einfach durchs bloße Schauen auf die Karte mit den vielen, vielen blauen Fragezeichen, die denn in irgendeiner Gegend, auch in meiner Homezone noch, ist erstmal durch dieses Fragezeichen praktisch gar nicht weiß, was auf mich zukommt. Und ich jetzt auch schon festgestellt habe, dass sehr, sehr schöne, du hast vorhin Multirunden angesprochen. Und es gibt wunderschöne Multi-Runden, die aber mit einem Fragezeichen beginnen. Ich habe selber dann sogar mal sowas gelegt. Und wenn ich aber jetzt hergehe und sage, ich mache keine Mysteries, ich tue die blauen Fragezeichen einfach ausklinken, auf der Karte einfach wegklicken, dann geht mir natürlich schon einiges Schönes verloren, weil ich überhaupt nicht drauf schaue. Jetzt das Problem ist aber, wie komme ich drauf, wo sind diese schönen Multirunden, die halt schlichtweg mit einem Fragezeichen beginnen? Wo sind die schönen Nachtcaches, die mit einem Fragezeichen beginnen? Und ich mache ja gern Nachtcache bekanntermaßen und das Einstiegsrätsel vielleicht auch gar nicht so schwer ist. Oder möchte ich lieber ein ganz knackiges Rätsel am PC lösen und die Dose ist dann nur eine einfache Filmdose irgendwo im Baum als Final. Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Da fehlt mir die Differenzierung, zumindest in der Optik. Natürlich, wenn ich jetzt jeden Cache einzeln anschaue mit Attributen, allen drum und dran, jedes Listing lese, aber wenn da jetzt 50, 80, 100 Fragezeichen sind, da bin ich überfordert. da was rauszufiltern.
Ja, du könntest gezielt nach Nachtcaches suchen. Also in deinem Fall, dass du Nachtcaches machen möchtest, ginge das ja noch. Aber
Okay.
du hast schon recht, du weißt nicht immer, was dahinter steckt. Also ein ganz normaler Fragezeichen kann dann eine super Bastelarbeit hinterher noch haben, wo du ja gerne fixiert bist. Weil Bastelarbeiten kannst du nicht anhand eines Icons, glaube ich, anhand eines Attributs, glaube ich, rauszufiltern. Das wüsste ich jetzt jedenfalls nicht,
Nee,
dass das
auch noch
geht.
nicht, ja. Aber speziell geht es mir jetzt um die Multirunden, die ja eigentlich
Ja,
Multirunden sind, aber du kriegst halt
aber mit dem
nicht,
Fragezeichen.
fängt halt mit einem Fragezeichen an. Ich stoße da eigentlich immer nur durchs Hörensagen drauf. Also Cache-Tipps
Ja.
aller Art, sei es jetzt hier bei uns, aber natürlich, man kennt ja Leute und die sagen, Mensch, da ist das und das. Super Runde, ganz toll und ist ein Fragezeichen. Dann setze ich mich hin, schaue das an, stelle fest, okay, Fragezeichen kriege ich sogar hin, kann ich lösen und mach das. Aber jetzt so, wenn ich auf diese Karte gucke, auf diese Geocaching-Karte, und das ist alles knallvoll mit blauen Fragezeichen, das alles anzuklicken in der Hoffnung, irgendwo was zu finden, das fällt mir schwer.
Ja,
Dazu.
wobei das Fragezeichen ja auch aus genau diesem Grund gerne verwendet wird, um einen besonders aufwendig gestalteten Cache zu schützen, weil ja viele eben so denken wie du, ich klicke das Fragezeichen weg, weil das mag ich nicht. Und dadurch wird ein Cache eben auch geschützt vor dem großen Zulauf. Aber ich verstehe, was du meinst. Multi wäre unsinnig zu verstecken hinter einem Fragezeichen. Wobei es ja inzwischen auch so ist, dass die Multis auch nicht gerne angegangen werden. Also heutzutage müssen wir ganz klar sagen, die beliebtesten Caches sind Tradis. Und ich glaube, da fallen wir so ein bisschen aus dem Gros raus und können wir da jetzt vielleicht nicht so gut beurteilen. Wir machen halt, ja, Multis. Wir beide sind Multi-Fan, die würden wir
Ja.
machen und lassen uns durch Fragezeichen abschrecken. Ja, das stimmt, ja.
Ich weiß nicht, ob man bei Groundspeak Verbesserungsvorschläge einreichen kann. Also ich würde jetzt nicht eine neue Kategorie fordern wollen. Mystery kann schon Mystery bleiben. Aber dieses blaue Fragezeichen, vielleicht nicht komplett, aber so die untere Hälfte, so den Fuß von dem Fragezeichen in grün oder gelb einfärben. Dann würde ich auf der Karte sehen, aha, ist Fragezeichen, aber gelb ist Multi und grün ist, ich muss es lösen und dann gehe ich direkt dahin. Würde doch schon sehr deutlich differenzierter sein, die Geschichte.
Oh, das versuch mal bei Groundspeak. Ich glaube, da passiert die nächsten 20 Jahre dann nichts.
Ich schreibe hin, wir
Ja,
sind
stimmt, ja.
Enzyklien-nominierter Geocaching-Podcast aus dem Allgäu und wir fordern jetzt einen grünen Fuß für das blaue Fragezeichen. Ich mache das mal.
Ja, ich
Ja.
glaube nicht, dass die uns ernst nehmen.
Naja. Aber jetzt mal angenommen, was würdest du von der Idee halten? Gibt es da Farbprobleme, dann ist es zu bunt.
Ich überlege gerade, ob wir das lösen können, ob wir das als Geocacher lösen können, dass wir dann wirklich mal hinterfragen, warum setze ich da ein Fragezeichen? Weil ich wirklich ein Rätsel den Cachern bieten möchte. Warum? Wenn es ein Multi ist, mache ich doch ein Multi draus. Also vielleicht ist der Ansatz eher bei uns selber. Ich glaube, wir brauchen dazu Groundspeak gar nicht, sondern dass wir wirklich nochmal genau überdenken, wenn wir einen Cache legen, warum setze ich jetzt das Fragezeichen? Ist das jetzt wirklich ein Fragezeichen? Muss das sein? Oder kann ich
Ja.
Startkoordinaten angeben, Parkplatzkoordinaten angeben und dann sagen, so, das ist diese Runde oder ja, das ist ein Multi. Das ist ganz was anderes. Also die Ansätze, das liegt ja an uns, wie wir es eingeben.
Beim Legen, aber ich bin immer noch beim
Beim
Suchen.
Legen.
Ich habe einfach das Gefühl, es sind Millionen von Fragezeichen, die ich liegen habe lassen, indem ich sie einfach ausblende und dass da doch so viel tolles Potenzial dahinter steckt, was ich aber jetzt eben nicht so direkt sehe. Also wenn ich jetzt in der Innenstadt verschiedene Tradis durchgehe, die klicke ich schnell an, dann sehe ich die D- und T-Wertung ruckzuck. Wenn da ein T5 ist, weiß ich, okay, ich will heute unbedingt T5 machen oder genau eben nicht und sehe also auf den
Ja.
ersten Blick recht schnell, was los ist. Aber bei den Fragezeichen überhaupt nicht.
Ja, aber du bist weder der Ansatz und Groundspeak ist da in dem Fall auch nicht der Ansatz. Ich glaube, der Ansatz ist einfach der Owner, der einen Cache legt. Er sollte sich eben überlegen, möchte ich, dass jemand rätselt, dann mache ich ein Fragezeichen. Und dann weißt du, als jemand, der nicht gerne rätselt, da muss ich nicht dran. Will jemand aber eine schöne Runde legen? Warum setzt er dann dieses Rätsel davor? Muss das sein oder schreckt Multi- und Premium-Member nicht schon grundsätzlich ab, um das zu differenzieren oder irgendwie diese große Schwemme zu verhindern? Oder also vielleicht, wenn ich jetzt einen Cache lege, persönlich, ich würde doch ein Fragezeichen heutzutage, früher war das ein bisschen anders, aber das brauche ich jetzt nicht weiter ausführen, heutzutage nur legen, wenn ich wirklich einen Schwerpunkt auf dieses Rätsel lege. Ich habe ein schönes Rätsel, irgendwas ganz Tolles, Besonderes, ich hatte eine tolle Idee für ein Rätsel, das ist jetzt ein Fragezeichen-Cache, fertig.
Ja.
Welchen Grund gäbe es daraus, jetzt ein Multi zu machen?
Kann ich dir sagen, ich habe selbst, bin animiert worden, ein Mystery zu legen, was ich bisher noch nicht gemacht habe. Das war vorletztes
Jahr. Aufgrund des Rätsels?
Aufgrund des Rätsels. Also es okay. kam eine bestimmte Rätselidee auf. Und ein befreundeter Cacher hat mich so ein bisschen angepikst und sagt, da könnte man doch so ein kranken Multi, so drückt er sich aus, draus machen. Dann habe ich überlegt, also es hatte was mit Musik zu tun und dachte ich, Mensch, das ist eine super Idee, da mache ich was, habe dann ein Video gedreht und habe da also dirigiert. Ich bin ja bekanntermaßen als Beruf auch Dirigent und aus diesem Dirigieren musste man die Koordinaten ablesen. Also eine recht einzelstehende, innovative Idee, angestoßen durch den lieben Kollegen. Und das hätte dann auch so bleiben können. Klar, ich hätte dann einfach im Wald am Überlegen, genau welches das. Mystery ich mache, kamen auch innerhalb der Familie 8 oder 10 verschiedene Ideen auf, wo man rätseln kann. So entstanden ist dieses Einstiegsrätsel und dann doch ein Multi mit 10 Stationen, wo vor Ort dann jeweils auch wieder kleine Rätsel waren. Also ich habe dann 10 Rätsel
am Stück. Warum hast du dann aus den kleinen Rätseln nicht auch Mysteries gemacht?
Hätte ich machen können, es war. Aber irgendwie dachte ich, ja, jetzt mache ich da eine Runde, das sind 10 und Runde ist dann für mich irgendwie Multi. Oh. Wie du vorhin bemerkt hast, ich mag Multis und auf die Idee bin ich schlichtweg nicht gekommen. Das hätte ich tun können, wäre auch einfacher gewesen, weil das Ende vom Lied jetzt so nach 2 Jahren, dieser Cache ist nicht sehr reichlich besucht worden. Er ist zwar fast mit 100% Favoritenpunkten belegt, weil die dort waren, haben einen riesen Spaß gehabt. Aber in der Gegend gibt es halt viele andere Caches und da sagen sich die Leute, oh, Mystery lösen und dann mit Video runterladen und dann wedelt da einer was, nee, habe ich keine Ahnung, lege ich weg, das war's. Und dann waren Stages kaputt und jetzt habe ich es also insgesamt eingesammelt und werde mir was Neues ausdenken. Aber das war vielleicht auch Lehre, also entweder viele Mysteries, wenn ich wirklich das Gefühl habe, Leute, ihr sollt was raten, oder eben nur ein Mystery dann mit einer schwierigeren Sache. Das stimmt.
Genau. Ja. Also ich will jetzt nicht sagen, du wolltest den Hals nicht vollkriegen, aber du wolltest den immer noch besser, besser, besser machen, wolltest immer noch mehr reinpacken vielleicht und das ist eben dann das Problem gewesen. Also es lag eben am Owner, an dir in dem Fall.
Ja.
Und ich glaube, vielleicht sollten wir da auch wieder zurückgehen und wirklich differenzieren und sagen, was will ich eigentlich erreichen? Möchte ich, dass die Cacher sich hinsetzen und ein Rätsel lösen aus einer guten Idee heraus, die ich hatte? Oder möchte ich, dass sie unterwegs Spaß haben und dort beschäftigt sind, dann kann man auch ein Multi draus machen. Mhm.
Ja, ich sage ja beim Geocaching-Podcast, ich lerne in jeder Folge irgendwas dazu.
Irgendwas dazu.
So auch heute.
Aber nochmal zurück zur D-Wertung.
Ja.
Dein Winnetou. Oh, jetzt habe ich es gespoilert. Verdammt, verdammt, verdammt. Ja,
aber ich verrate nicht, wo es war. In Spanien.
Okay. In Spanien. Du kannst auch drüber piepsen lassen oder so.
Nee, wenn man reinkommt links.
Wenn man reinkommt links.
Ja.
Kommt drauf an, wo man reinkommt.
Ja. Immer von oben nach Spanien.
Nee, aber die Wertung ist ja auch so ein Thema. Ich meine, eine Terrainwertung wird uns vorgegeben. Da gibt es auch Hilfestellung von Groundspeak, dass man sagt, ja, Rollstuhlfahrer ist 1, alles was drüber ist, fängt schon mit 1,5 an, brauchst du eine Leiter so. Da haben wir so ein bisschen einen Leitfaden, woran wir uns orientieren können. Aber wie ist das bei der D-Wertung, gerade bei Mysteries? Dein Piep Winnetou ist ja relativ einfach. Da würde ich jetzt sagen, das ist D1.
Ja.
Ja, jetzt hat aber noch nie jemand was von Karl May gehört und wüsste das jetzt nicht. Mhm. Ist das dann immer noch ein D1? Also wie schätzt man eine D-Wertung ein? Was denkst du?
Ich denke mal, der Aufwand, die Tiefe der Recherche, das kann man schon so ein bisschen abschätzen. Es bleibt immer dieser Effekt, wie du es gerade gesagt hast, das kommt nachher auch bei einem meiner Cache-Tipps wieder zu tragen. Wenn man das kennt, wenn man die Code-Tabelle kennt, wenn man den Sportverein kennt, um den es geht, wenn man den Prominenten kennt, der da verschlüsselt ist, oder Lösungsmethoden, was mit Bildern, mit JPEG-Bildern, mit Computertechnik und. Ich zähle mal so ein paar wilde Sachen auf. Wenn man das sieht und sagt, ja, damit kenne ich mich aus, dann ist es eben auch relativ einfach da auf die Lösung zu kommen. Andere sitzen davor und haben absolut überhaupt keine Ahnung, also nicht mal im Ansatz, und wüssten auch gar nicht mal, wo man bei Google recherchieren sollte, um irgendwas rauszufinden, und sitzen davor und sagen, das ist krank, das geht gar nicht, das ist für mich D5. Und dann geht man wieder zum Stammtisch und sagt, ja, habt da schon den und den gesagt, und dann sitzen da drei und sagen, oh, das ist ja einfach, zack, habe ich in 10 Minuten gehabt. Ne? Also ich würde es auf die Recherchiertiefe und schon setzen, kann man da drauf kommen. Also sowas wie hieß 1974 der Torwart vom EHC Kaufbeuren, dann weiß ich, da gebe ich es in Google ein, 1974 Mannschaft, und da steht dann der Torwart drin. Da kann man davon ausgehen, dass das zwar nicht jeder im Kopf weiß, aber dass man da also mit Google recht schnell draufkommt. Aber schwieriger wird es bei Rätseln, wo du erstmal gar nicht weißt, was soll ich hier überhaupt tun? Da geht doch die D-Wertung schon ziemlich hoch.
Das stimmt, ja. Wobei es natürlich auch Rätsel gibt, wo man irgendwelche technischen Hintergründe wissen muss. Ich weiß nicht, wie weit sie heutzutage noch zu tragen kommen. Ich kann mich eben daran erinnern, dass es vor vielen, vielen Jahren oft so üblich war, dass man irgendwelche Programme installieren musste, um überhaupt irgendeine Datei, die man runtergeladen hat, lesen und öffnen und lesen zu können und sowas. Wird ja heute oft ein Riegel vorgeschoben, weil es da viele Regeln bei Groundspeak gibt, dass man irgendwas nicht runterladen darf oder irgendeinen Link nicht positionieren darf, weil da Werbung enthält oder sonst irgendwas. Früher war das wesentlich weiter aus, ja, also kam das öfters vor. Es ist inzwischen nicht mehr so, glaube ich. Aber dieses Hintergrundwissen, das man damals haben musste, war oft sehr technisch. Und da konnte man eben nicht einschätzen. Keine Ahnung, ein Elektriker wusste damit, was anzufangen. Jemand, der im Verkauf arbeitet, der hatte zwei linke Hände und konnte damit so gar nichts anfangen. Und das war immer ein bisschen schwieriger. Dass du jetzt gerade so erklärt hast, mit was man ergoogeln kann, ist sicherlich gut. Aber es gibt halt viel Fachwissen, wo man eben nicht so einfach googeln kann. Und da wird es dann schon schwieriger, das einzuschätzen.
Ein elektronischer Schaltplan, ja, mit Widerständen, und am Ende kommt dann irgendwo eine Stromspannung raus, und das ist dann die Zahl. So, das hat man vielleicht
auch. Ja, ist das ergoogelbar, sowas?
Nee. Ja, gut, die Formeln, ja, wie man jetzt Widerstände berechnet hat, macht halt sehr viel Arbeit. Also es ist schon ergoogelbar. Dieses Fachwissen, was man vielleicht mal irgendwo früher in Physik in der Schule gehabt hat, wo vielleicht mal Elektronik ein bisschen beleuchtet wurde, ist vielleicht nicht mehr so im Kopf. Also muss man sich mal wieder die Formeln suchen und muss sich ordentlich Arbeit machen, um da drauf zu kommen. Also ich würde mal sagen, sowas ist lösbar. Aber der gelernte Elektrotechniker, der nimmt einen Stift und sagt, zack, 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 45 Ampere, fertig. Notenzeilen.
Ja.
Noten lesen. Lache ich genau, nur drüber. Andere sagen, oh, ich hatte in der Schule mal Blockflöte, aber ich weiß gar nicht mehr, wo das C ist. Und ich muss jetzt erst googeln, wie die Tonleiter heißt und wie Intervalle. Oder vielleicht hat jemand noch nie was von Intervallen gehört. Keine Frage, ich stupse dich jetzt mal an. Weißt du, was eine kleine Sext ist?
Nein.
So, und ja, und ich, ja, aber du könntest das jetzt googeln, gibt es jetzt ein kleines Sext.
Könnte sein, ja.
So und so viele Halbtonschritte und kommst dann irgendwie dahinter. Und für unser Eins, jetzt nicht nur für den Berufsmusiker, auch der engagierte Amateurmusiker weiß das dann eben. Und so ist es mit Elektrotechnik, so ist es mit unheimlich vielen Arten von Rätseln. Es ist dann doch ein bisschen Glückssache, ob das jetzt nur deine Sache ist, wo du schnell drauf kommst, oder ob du da viel Arbeiten machen musst.
Da habe ich jetzt einen revolutionären Vorschlag. Man könnte ja auch D-Wertungen, also bei Groundspeak einführen, dass man D-Wertung gar nicht anklicken muss. Aber dann kommen ja die ganzen Statistiken durcheinander. Ich glaube, da kriege ich jetzt eins auf den Deckel, weil ja so viele Statistiker drunter sind.
Thema über Thema, was hier wieder. Und Revolutionen, das ist schon bereits die zweite Revolution an Groundspeak heute. Die Sendung ist wirklich schon wieder preisverdächtig, würde ich mal sagen. Ja.
Sehr schön.
Also ganz klar muss man sagen, es ist ein bisschen Glückssache mit dem Mystery auf jeden Fall. Es gibt einige Mysteries, wo man hinguckt und da ist vielleicht, ich übertreibe mal, sind zwei schwarze Punkte im Listing. Das war's. Und da werden monatelang, wird da auch nichts gefunden. Wir haben in Kaufbeuren sowas, der heißt Warum. Ich glaube, der ist seit mehreren Monaten draußen. Es ist ein längerer, schwieriger, verklausulierter Text. Das war's. Und ich glaube, noch kein Pfund. Da wäre jetzt wieder die Frage an die Motivation des Owners. Ist das so gewollt? Hat er Spaß dran, dass aktuell niemand draufkommt, dass es so unglaublich schwer ist, auf seine Gedankengänge zu kommen? Ich vermute auch da, wenn man da mal weiß, was er eigentlich von uns will, dann geht man wieder her und sagt, oh, war doch einfach. Aber den Einstieg zu finden, der scheint hier so schier unmöglich. Und wir haben sehr gute Rätsellöser hier in Kaufbeuren und Umgebung. Der Rätselhaken liegt irgendwo in Neugablons oben, heißt warum? Ich habe jetzt nicht aktuell nachgeguckt, aber ich meine nach wie vor kein Pfund. Seit mehreren Monaten gibt es auch.
Ja, da sprichst du ein interessantes Thema an.
Ja?
Ja, muss man sich, ja, ist das eine Art von Selbstbestätigung, die man da haben möchte? Oder hat man einen Heidenspaß dran, wenn man die Kescher knobeln sieht? Oder ist es nicht doch besser, wenn man etwas ins Netz stellt, was von jedem machbar ist? Das ist ein interessantes Thema, das man auch sicherlich sehr ausführlich besprechen könnte, ob das nötig ist. Wie hältst du es mit... du hast jetzt auch Mystery, oder? Hast du gesagt. Hast du den noch?
Den habe ich nicht mehr. Den habe ich jetzt eingesammelt. Der wurde also entsprechend von den Cachern hier aus der Umgebung weitgehend gefunden. Und der Zufallsgeocacher, das liegt halt wieder am Elbsee, da sind Camper und Leute, die da 3-4 Tage campen, die suchen die Caches, die dort direkt liegen und machen da nicht Mystery. Aber keine und deswegen habe ich das eingesammelt.
Aber du hast Erfahrung mit eigenen Mysteries. Wie hältst du es damit, wenn Leute dich anschreiben? Gibst du zusätzliche Hints oder hast du dein Mystery verhindert, sodass man dann auch nach und nach draufkommen kann? Oder wenn du selber Mysteries machst, schreibst du den Owner an und sagst, du bräuchtest eine Hilfe, du kommst da nicht weiter? Oder holst du dir die Hilfe woanders bei deinen Cash-Kollegen und schreibst dem nicht den Owner an? Wie handhabst du das?
Also im einen oder anderen Fall frage ich dann schon mal nach, jemand, der das schon gelöst hat oder den Owner direkt, so gib mir mal einen kleinen Tipp. Eben bei diesen Sachen, wo ich davor stehe und sage, ich komme nicht drauf, wo ich hier überhaupt anfangen soll. Ich sehe es einfach nicht. Und freue mich dann, wenn ich aber auch wirklich nur einen sachten Tipp kriege, also nicht gleich großer Lösungsansatz. Und dann klappt es. Aber noch mehr Spaß macht es natürlich, wenn man lange sitzt. Und plötzlich fällt eben der Groschen und dann kommt ja auch dieses, ja, jetzt ist der Groschen gefallen, jetzt ist es doch ganz einfach. Es sieht zwar völlig übel aus, verweise wieder nachher auch auf meinen Cash-Tipp. Du weißt dann, wovon du redest, das war ja eine Geschichte, für dich war das sofort ersichtlich, für mich überhaupt nicht. Ist eben wieder, kenne ich das oder kenne ich es nicht, so ein Fall. Und das gefällt mir dann schon, weil der gemeine Betrachter sagt, wo sollen dann da Zahlen stehen oder wo soll denn da überhaupt, es steht noch nicht mal da, was ich machen soll, also als Text. Du kriegst nur irgendwas vorgesetzt, ein Bild oder Buchstaben oder Kryptisches und weißt überhaupt nicht, was du machen sollst. Gut, bei Kryptischen, da weiß man, okay, das sind halt irgendwelche Codes, die es ja in den Einschlägen Code-Tabellen gibt und wo man dann halt nachforschen kann und ob das jetzt, also was einfach ist, ist sowas wie Morsecode oder Blindenschrift, aber da gibt es ja dann ganz tolle Zeichen oder ägyptische Zeichen oder japanische Buchstaben oder irgendwas, da kommt man dann mit Fleiß dahinter, aber wenn ich davor sitze und nicht mal weiß, dass es sich überhaupt um einen Code handelt, dann ist es schon interessant.
Holst du dir dann, jetzt muss ich nochmal nachfragen, holst du dir dann als erstes einen Tipp vom Owner oder schaust du erstmal, wer hat den schon gefunden? Aha, da ist ein Kumpel von mir dabei, dann frage ich den erstmal. Oder gehst du beim nächsten Event gezielt auf Leute los und fragst, habt ihr den und den Cash gemacht? Habt ihr mir einen Hick-Tipp? Oder wie machst du das?
Alles, aber nicht alles auf einmal. Aber am liebsten frage ich befreundete Cacher, wo ich sehe, ach, der hat den da mal irgendwann gefunden. Dann schreibe ich, kannst du mir einen kleinen Tipp geben? Beim Owner eher selten, sondern ich frage einfach Befreundete und nur wenn da also überhaupt keiner ist, weil zum Beispiel dieser Cache ganz woanders liegt, sei es in Hamburg oder in Südafrika irgendwo, würde ich vielleicht auch beim Owner nachfragen. Bei Events ist es eher Zufall, dass ich große Ohren kriege. So war es damals bei Vaters letzter Wille, das kann ich gern zugeben. Ein Blick drauf und überhaupt, also so gar keine Ahnung gehabt, was hier zu tun ist. und nur gehört, es soll toll sein, aber ich sagte, nee, das ist nichts für mich, das ist viel, viel zu schwer. Und dann bei einem Event wurde darüber diskutiert, es wurde nicht verraten, aber ein ganz kleiner Tipp hat mir dann weitergeholfen und dann war so der erste Schlüssel auf und von da aus, von da an war ich dann nicht mehr zu halten. Hab das dann in langer Zeit, wie wir alle, gelöst. Da hat also wirklich so dieser kleine, es war ein Zufallstreffer beim Event, dass eben jemand drüber gesprochen hat.
Wir hatten ja schon mal das Thema, ist schon ein paar Podcasts her, Mystery Checker, also dieser, wie heißt der? Koordinatenchecker.
Ja.
Findest du das sinnvoll, dass es den bei Mysteries gibt oder sagst du, wäre eigentlich nicht wichtig?
Würde ich schon sagen. Also ist schon ein ganz angenehmes Tool, Geochecker oder jetzt auch unsere Freunde da, die diesen neuen Kalender eingerichtet haben, die haben ja auch ein neues Checker-System da mit drin. Denn gerade, ja eigentlich in beiden Fällen, ich löse etwas und wenn man dann nicht zweifelsfrei hinterher weiß, ob das stimmt und dann eben in den Wald rennt und dann da noch rumkramt, um dann festzustellen, also hier ist dann doch falsch, wieder nach Hause, wieder ans Internet, sind ja auch Distanzen, die zu überbrücken sind, das ist ja auch ein ökologischer Aspekt. Nicht dreimal hin und
ja,
her zu rennen.
Aber das hast du ja im Grunde beim Multi auch, wenn die Koordinaten nicht gerade klar dastehen in irgendeiner Station, sondern du musst irgendeine Rechnung ausfüllen, bist du dir ja auch nicht sicher, ob das Final stimmen kann, ob die Koordinaten stimmen. Und du hast draußen im Feld ja eigentlich keinen Koordinatenchecker. Also es kommt zwar immer mehr, dadurch, dass wir jetzt alle Handys dabei haben und dann eben online danach gucken könnten, was ich ehrlich gesagt immer ein bisschen albern finde, weil ich bin ja draußen im Feld und so ging es ja früher auch. Warum muss man jetzt plötzlich das Handy rauskramen und schauen, ob das Final auch wirklich stimmt? Aber gerade, was weiß ich jetzt beim Bonus, das ist ja jetzt auch ein Ratehaken. Ich habe 10 oder 15 Tradis und muss dort Koordinaten sammeln oder irgendwas und zum Schluss kommt dann der Ratehaken, also der ja da kein Ratehaken ist, aber ein Fragezeichen eben. Und da gibt es ja auch keinen Checker in dem Sinne.
Der Bonus, weiß, das wird ja viel diskutiert, will, ob das überhaupt ein Fragezeichen sein soll, weil das ist ja kein Rätsel. Das ist eigentlich eher eine Challenge.
Im Grunde nicht.
Ein Bonus ist für mich eine Challenge. Löse die 10 Tradis und finde dabei 3 Hinweise. Und wenn du die gefunden hast, dann kannst du das lösen. Das ist für mich kein Rätsel. Das ist eine Aufgabe.
Jetzt haben wir aber wieder was rausgekramt. Also jetzt lass uns mal den Gedanken weiterspinnen. Dann müssten wir ja doch ein neues Icon haben.
Für Bonus, eventuell, ja.
Für Challenge. Oder wie du gerade genannt hast, es ist für dich eine Challenge. Und eine Challenge ist ja im Grunde auch ein Fragezeichen. Wird ja auch als Fragezeichen gelistet.
Ja. Gut, dann
wäre es doch sinnvoller, ein eigenes
Kommando,
Icon noch zu erstellen.
Kommando zurück, wenn ich an den Anfang meiner Ausführungen verweisen darf, dann ist das Mystery, so wie wir es nennen, eben nicht Rätsel, sondern Unknown, unbekannt. Also es gibt eine unbekannte Art und Weise, wie ich auf die Koordinate komme. Eins davon kann ein Rätsel sein, das ich im Internet lösen muss. Ein nächstes kann sein, ich muss 5 Dosen besuchen, um da irgendwo die Koordinaten zu finden. Also ich revidiere mich, es ist doch ein Fragezeichen letztendlich. Aber es wird halt auch diskutiert, ja, muss das sein oder kann man das nicht integrieren oder warum muss es den Bonus geben? Oder warum hängt dann der Bonus als T5 oben am Baum? Das hatten wir vorletzte Nacht, wo wir dann gesagt haben, nee, jetzt nachts um 1 packen wir nicht auch noch Seil aus und müssen den Bonus leider liegen lassen. Ist das dann noch ein Bonus? Bonus ist ja eigentlich ein Bonbon, eine Zugabe, etwas Nettes als Belohnung und dann wird es einem so schwer gemacht. Können wir jetzt noch eine halbe Stunde diskutieren.
Ja, es tun sich da. Ich habe jetzt gerade so einen Faden vor mir, an dem wir uns entlang gehangelt haben und plötzlich geht der in 5 Richtungen auseinander. Ja. Und man könnte jetzt daraus noch so viele Themen machen. Mhm. Neue Icon-Einführung, neue andere Art von Bonus, bla und blub. Also wir hätten jetzt wirklich noch einiges zu diskutieren.
Revolutionen ohne Ende hier. Ja, genau.
Ohne Ende.
Ja.
Aber ich würde sagen, dadurch, dass wir jetzt doch schon eine ganze Weile darüber geredet haben, schwenken wir mal über zu den Cache-Tipps. Es sind doch Tipps, aber nicht von mir, denn ich habe wirklich keinen gemacht diese Woche, die letzten 2 Wochen und deswegen leider nichts mitgebracht. Aber dafür hast du reichlich gecached und du kannst uns dann gleich 2 Cache-Tipps geben. Dann würde ich sagen, leg mal los.
Ja, also der Haupt-Cache-Tipp heute ist der Batman Augsburg Asylum Nachtcache. Augsburg mit X geschrieben. Ganz lustig, aber verrät schon, er liegt in Augsburg und es ist ein klassischer Multi. Also man muss kein Rätsel lösen und dieser Cache ist für Members. Also damit kann auch der Mika kann sich da auch hinbegeben und das lösen. Wir waren da vor wenigen Tagen, haben das auch schon länger geplant und man hört sehr viel über diesen Cache. Er hat eine hohe Favoritenquote, die da lautet 81%, in absoluten Zahlen 416. Den Cache gibt es seit Mai 2013. Hat die Schwierigkeitsgrad 4, also Difficult 4 und Gelände auch 4. Ist beides gerechtfertigt. Man muss unterwegs doch einiges an Aufgaben lösen. Das Interessante an dem, also klar, es ist ein Nachtcache, es ist eine sehr gute Location in Augsburg und da ist dann so mitten in der Wertach ergibt sich da so eine größere Art Halbinsel, die im Prinzip bewaldet ist und mit Lichtungen. Da ist nicht viel los. Das sieht mir auch so aus, wie wenn da auch jetzt nicht irgendwie ein großes Jagdgebiet oder große Tierstörungen stattfinden, weil es ist ein recht dünnes Gebiet, aber ziemlich lang, also ungefähr, ja, ich würde mal sagen, so 3,5 Kilometer lang. Irgendwo wendet man dann auch. Also ich fand das für in der Stadt und für Nachtcache wirklich ein sehr gelungenes Gelände, wo man das machen kann. Gelände 4 ist aber dann trotzdem gerechtfertigt. Es gibt zu klettern in den verschiedensten Stationen. Es gibt auch, man muss etwas überwinden, wo auch der eigene Schweinehund schon ganz schön sagt, mache ich das, mache ich das nicht. Unter einem fließt dann die Wertach. Es ist aber mit gesunden Menschenverstand und einer anständigen Konstitution und der richtigen Bekleidung ist es absolut machbar. Hilfsmittel braucht man nicht, also Schnüre oder irgendwas, deswegen ist es T4 und nicht T5. Das Ganze ist eben ein großer Nachtmulti. An jeder Station gibt es was zu lösen. Das Reizvolle ist auf jeden Fall das Teamwork. Es ist auch gleich das zweite Attribut hier, Teamwork required. Und das ist an mehreren Stationen notwendig, in ganz innovativen Arten und Weisen. Dafür nichts verraten, aber ich habe also doch jedes Mal gestaunt, wie man also noch Teamwork einsetzen kann, also wo man einfach auf die andere Hilfe der anderen angewiesen ist, um überhaupt zum Beispiel auch einen Reflektor zu finden. Ich bin ja ein großer Fan von Reflektorstrecken nachts. Die sind hier auch gegeben. Man bekommt zwar auch Koordinaten, wo man hingehen muss, aber von dort aus geht es dann immer noch mit einer kleinen Reflektorstrecke weiter und das finde ich für einen Nachtcache schon wichtig, weil wenn man nur von Koordinate zu Koordinate geht, könnte man es genau genommen ja fast schon am Tag machen. Ja, andere Werkzeuge sind hier auch beschrieben, natürlich helle Lampen, UV-Lampen und so weiter. Das Field-Puzzle-Attribut ist gesetzt, weil eben an jeder Station was gerätselt werden muss. Handy-Einsatz ist zu diskutieren, also man braucht eine Internetverbindung, die aber in Augsburg schon ganz gut ist. Man muss also regelmäßig ins Internet rein, um sich irgendwelche Tondateien, Videodateien oder das Rätsel an sich per Text herunterzuladen, soweit kann ich das sagen. Das stieß nicht bei allen jetzt auf große Begeisterung. Früher waren da halt Zettel gelegen, wo dann der Text drauf ist. Mhm. Aber wenn es um MP3-Dateien oder Videos geht, dann geht es ja auch nicht anders. Es ist eine tolle Batman-Geschichte, die ist also da ganz konsequent durchgezogen und wir haben gebraucht 4 Stunden, es wird angegeben mit, nein, wir haben 5 Stunden gebraucht, weil wir an einer Station uns vertan haben. Vielleicht lag es auch daran, dass diese Station zu einem äußerst intensiven Schäferstündchen genutzt wurde, innerhalb eines Autos aus Hamburg. Und wir dann da also mit geballter Leuchtkraft plötzlich dahin kamen und dann war also plötzlich ruhig da im Auto. Wir wollten aber auch jetzt, wussten ja nicht, was da für Leute drin sind. Ne? Hamburg, du weißt ja nicht. Ne? Und waren dann etwas schnell und sind dann wieder weiter. Und das hat uns fast 1 Stunde gekostet, dieses Problem.
Das kann auch aus jedem anderen Bundesland gewesen sein. Das muss jetzt kein Hamburger gewesen sein.
Nee, ja, stimmt. Aber bei den Hamburger und so weiter. Interessanterweise haben wir einen Telefonjoker dann gezogen. Und dieser Telefonjoker weilte zu dem Zeitpunkt gerade in Hamburg. Das war wirklich richtig witzig. aber war über Handy erreichbar. Ein Wort hat genügt und dann wussten wir, Mann, Klatsch auf die Stirn, okay, geht wieder weiter. Das war also kurz vorm Final und da willst du also nicht dann heimfahren und das nicht gelöst haben. Was gibt es noch zu erzählen? Favoriten, GC-Nummer tun wir wieder verlinken. Ich sag's mal hier schnell. GC44E61 liegt im Norden von Augsburg und ist wirklich ein Nachtcache, über den viel schon gesprochen worden ist. Manch einer hat vielleicht auch Respekt und Angst vor diesem Geocache. Das war bei mir auch so. Also Angst vielleicht nicht, aber doch Respekt, schaffe ich das, was da so geredet wird, gerade diese eine Stage, wo ich besprochen habe. Ich darf sagen, wenn ich es geschafft habe, schafft ihr es auch. Und es gibt auch die Möglichkeit, das nicht unbedingt zu machen, weil Teamwork required. Es müssen dann also nicht alle diese Sache überwinden. Dafür ist man vielleicht an einer anderen Station dann wieder mit einer Rätsellösung dabei. So war es bei unserem Team auch. Wir waren zu fünft. Ich würde sagen, 4 ist auf jeden Fall eine gute Zahl. Zu zweit geht es teilweise gar nicht. Also 4 ist wirklich klasse. 5 war genauso gut. Denn wie es halt immer so ist bei so einem Multi mit doch schweren Rätseln, irgendeiner hat dann die richtige Idee, hat den richtigen Blick, hat das richtige Tool, sieht irgendwelche Buchstabenrätsel, was auch immer. Und das war also wirklich toll, wenn dann so von allen etwas kommt und das Teamwork also funktioniert. Ja, das ist also der Member-Cache-Tipp von mir für heute.
Cool, das klingt spannend. Ich bin ja, wie gesagt, kein Nachtcache-Fan, ja. Aber trotzdem klingt es sehr spannend und vor allem dieses Teamwork, da ist bei mir jetzt gerade so ein Kopfkino entstanden und ich habe überlegt, welche Eigenschaften man da mitbringen müsste, um das jetzt zu meistern. Ich denke mal, dadurch, dass es T-Wertung ein bisschen höher ist, sollte jemand sein, der vielleicht ein bisschen klettern kann. Du hast auch ein paar Sachen genannt, die man dabei haben sollte, wo dann vielleicht ganz sinnvoll ist. Augsburg, denke ich mal, wird auch handymäßig gut erreichbar sein, also wenn man ein normales D-Netz oder sowas hat, dürfte man das vielleicht auch. Also das ist jetzt bei mir gerade, als du das erzählt hast, so durch den Kopf gegangen, ja. Wie man da ein Team zusammenstellen würde. Wie hast du das dann empfunden? Klettern, denke ich mal, braucht man jemanden?
Klettern braucht man jemand.
Muss jemand mathematische Kenntnisse haben?
Mathematische Kenntnisse, logisches Denken ist wichtig. Ein bisschen Technikverständnis auch Technik mit dem Handy, Technik mit dem Internet. Was Klettern betrifft, wie gesagt, nix extrem Übles, wo man dann ja Seile brauchen würde. Aber es gibt auch mehrere Stellen, wo es zu klettern und zu kriechen gibt. Ach, kriechen, warte mal, ich habe doch hier noch was. Ich habe natürlich, wäre ja kein Podcaster, wenn ich nicht unterwegs was aufnehme. Und da gab es also auch so eine Art Lost Place. Und ich war dann in dem Fall nicht der Kletterer. Also ich habe mich auch am Klettern beteiligt, vor allem an dieser sagenumwobenen Station. Ich bin da sozusagen draußen geblieben und es war auch ganz gut, um dann jemand auch wieder rauszuhelfen. Und der hat dann nun dieses Kriechen auf dem Boden mit dem Kriechen eines Beamten unter einem Tisch verglichen. Hört mal kurz rein, ob man das hören kann.
So, ich finde die Technik. Das ist der Beamten. Beamten kriecht dann Mittagspause unter dem Schreibtisch.
Ja, aber du hast die Arme schon an der Wand.
Geht? Bin sprach mit der Leiche.
Kannst du?
Also so viel O-Ton von unserem Nachtcache. Da ist also ein Beamter ohne Ärmelschoner durch den Wald gekrochen. Ja, lustige Geschichte. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Sehr schön. Dann hast du aber auch noch einen zweiten mitgebracht.
Ich habe auch noch einen zweiten mitgebracht. Kleinen Moment mal.
Auch Nachtcache?
Nein, nicht nur Nachtcache. Okay. Aber wir haben doch Thema Mystery. Und da ist also auch hier was aufgegangen vor einigen Tagen. Oh, jetzt habe ich ihn gar nicht hier auf dem Listing. Muss ich aus dem Kopf machen. Der Rätselhaken liegt in Kaufbeuren, ziemlich zentral, da auf dem Medizentrum. Da werdet ihr ihn finden, in der Nähe der Augsburger Straße. GC-Nummer folgt nachher. Ist ein Erstlingswerk eines eigentlich anerkannten Geocachers, der schon über 4000 Funde hat. Und uns war allen nicht klar, der hat noch nie einen Cache gelegt. Das war also die erste Überraschung. Er heißt Augentropfen. Man öffnet das und
bekommt... Der Cache oder der Owner?
Nein, man öffnet... Du meinst, der Owner ist...
Nee, du hast Augentropfen. Heißt der Cache Augentropfen oder der Owner Augentropfen?
Jetzt bin ich auf der... Nein, der Cache heißt Augentropfen.
Ach so.
Der Owner heißt Dr. Vielmann .1.
Ah, okay.
Ja. Mhm. Dahinter verbirgt sich dann zwar jemand anders, aber das müsst ihr dann selber rausfinden. Auf jeden Fall ein Rätselhaken. Und warum ich ihn beachtet habe, ist, ich kriege ja hier die Publishes aus der erweiterten Homezone, also bis runter zu euch kriege ich immer alles, was frisch aufgeht. Und ja, Rätselhaken. Aber das Interessante war, 300 Meter von meiner Wohnung entfernt. Allerdings dort liegt nur die fiktive Koordinate. Aber ja, das erregt dann natürlich schon meine Aufmerksamkeit, auch im Hinblick vielleicht auf ein FTF, wenn es schon so nah liegt. Aber es strahlt mich ein wahnsinnig buntes Bild an, wo man, wenn man da länger drauf guckt, tatsächlich Augentropfen braucht. Und dann ist eben dieser Fall, mir ging es so, du sitzt davor und weißt einfach nicht, was du tun sollst. Keine weiteren Hinweise. Auch der Hint hat nicht wirklich weitergeholfen. Ich bin nicht drauf gekommen. Es war einfach dieser Fall keine Chance. Ich hätte auch nicht gewusst, wo ich was googeln soll. Ich habe dann dieses Bild mal in Google Bildersuche eingegeben. Das hat dann zwar was Verblüffendes zum Vorschein gebracht, es war aber eben doch überhaupt nicht die Lösung. Und weil du gefragt hast, ob ich den Owner frage, da zufälligerweise bin ich dann mit dem Owner 2 Tage lang cachen gewesen. Und zwar im Oberallgäu, beim Griesgram zum Beispiel. Den haben wir gemacht, Cache-Tipp. Und es war ja noch kein FTF und ist wirklich standhaft geblieben. Also natürlich piekt man ihn immer wieder an. Man versucht so seine Gedankengänge zu sagen, man versucht irgendwas fallen zu lassen. Vielleicht rutscht ihm ja mal was raus. Ganz ehrlich, das haben wir schon gemacht. Ich sage wir, weil wir waren zu zweit mit ihm unterwegs, wollten beide wissen, wo geht's denn irgendwo lang? Wir hatten null Ahnung. Und er hat 2 Tage lang absolut nichts verraten. Weil das ist ja so ein bisschen so eine Devise, also solange nicht die ersten 3 Plätze vergeben sind, wird nichts verraten. Wenn das dann mal in einem Jahr einer anfragt, dann würde er vielleicht mal einen Tipp geben. Aber ganz am Anfang gilt es erstmal sportlich bleiben, es ist ja auch fair den anderen gegenüber, die da zu Hause saßen und rätseln. Das wäre ja fies gewesen, wenn wir dann sagen, ha cool, war mit dem Owner unterwegs und jetzt weiß ich, wie es geht. Bin ich auch froh drum. 3 Tage später hat es dann bei mir irgendwann Klick gemacht. Und wie es halt immer so ist, wenn es dann Klick gemacht hat, dann geht es dann doch schnell und einfach und ich war dann am 3. Platz immerhin, um die Dose zu finden. In dem Fall kann man sagen, dann sozusagen ein Traddy, also man braucht die Koordinaten und kommt dann ans Ziel. So einfach ist das. War ja auch der Fall, ich hatte dich dann, als ich es schon gelöst habe, gefragt und da kam also innerhalb von, ja ich glaube Sekunden per Telegram, ja das ist ja das und das, ne? Weil eben das entsprechende Wissen, weiß, wo es steht oder wie auch immer, ist halt so. Ne?
Oder wenn man schon mal gesehen hat, irgendwo anders ein ähnliches Rätsel, dann kommt man natürlich schneller drauf, ja.
So ist es ja auch beim Griesgram, das war für mich sofort ersichtbar und andere kommen da in Jahren nicht drauf, wenn sie einfach nicht wissen, was sie damit machen sollen. Das ist eigentlich genau dasselbe Beispiel. Da war es halt Zufall, dass ich kurz vorher sowas schon mal gelöst hatte oder mir jemand das gezeigt hat. Und wenn man es einmal hat, dann hat man es immer.
Was hast du gesagt, der Augentropfen, welche D-Wertung hat er?
Ich habe sie jetzt nicht aufgerufen. Ich gucke mal, ob ich in der Zwischenzeit das finden kann.
Das ist nämlich genau das Schwierige. Ja, was machst du da
D-Wertung
jetzt?
Ist bestimmt 3 oder 4 gewesen. Jetzt muss ich da mal meine Liste, da ist schon wieder so
viel. Das würde dann aber auch, glaube ich, passen. Also 3 würde ich jetzt aus dem Bauch heraus vielleicht auch nehmen, weil du wirklich nicht weißt, es kann jemand sein, der es schon mal gesehen hat oder weiß, wo steht. Und dann ist es ein 1er, aber es kann auch genau umgekehrt sein.
So, ich habe das Listing offen, also um das hier mal zu professionalisieren. Augentropfen, Schwierigkeit Grad 2. Das ist jetzt das, was wir vorhin diskutiert haben. Das ist jetzt wirklich Ansichtssache.
Da hätte ich jetzt einen 3er genommen vielleicht, ja.
Ich weiß es nicht. Zu wenig. Gelände 1,5 stimmt absolut. Größe Mikro stimmt. 6 Favoriten, Prozentzahl 55. Ja, es gab auch dann durchaus Diskussionen, auch so im Facebook. Mysteries sind blöd und das sagt man dann immer dann, wenn man nicht draufkommt. Und wenn man dann draufkommt, sagt man, oh, ist ganz cool. Und ich kenne das selber, man sitzt davor, man wird dann rasend vor Wut, weil man es nicht draufkommt. Und dann heißt es ganz schnell, Mysteries sind insgesamt doof und ich löse eh keine. Mhm. Und, ja, also Hinweis bringt einen nichts. Das ist
sehr subjektiv, ja.
Es ist absolut subjektiv. D2, ja. Also wer es weiß, dann ist es D2, weil es, selbst wenn man weiß, worum es geht, dann macht es doch noch etwas Arbeit, um dann letztendlich da Zahlen draus zu machen. Wenn man es nicht weiß, kann es mindestens D3 sein, würde ich schon sagen. Doch, D3. Kleiner Hinweis für diejenigen, die das nicht wussten. Das wiederum weiß ich vom Owner, nachdem ich es gelöst habe. Ich habe ja gesagt, es geht hier um ja im Prinzip ein Bild und um viele Farben. Und man kann ja so ein Listing links und rechts auch nochmal mit einem Bild versehen. So aus optischen Gründen. Und da ist eigentlich genau dasselbe abgebildet. Aber, oh Wunder, es ist etwas anderes. Also es verbirgt sich eine andere Nachricht dahinter. Die ist zwar nicht notwendig, um den Cache zu lösen. Ich habe das jetzt auch noch keine Zeit gehabt, das zu machen. Aber wer dann sowieso schon weiß, wie es geht und sich den Spaß machen möchte, der kann dann da noch eine versteckte Nachricht lesen. Mhm. Also so ein netter Bonus sozusagen. Aber hat mit dem Cache nichts zu tun. Braucht man nicht unbedingt.
Mhm. Okay.
Ja. Schau ich mal, hier gibt es sogar schon Fotos, ob da wohl schon jemand spoilert. Ach nee, da ist dann einfach nur so ein Favoritenherz abgebildet. Ach, ganz schön, da hat jemand ein Favoritenherz als Bild schon hergerichtet. Früher hat man ja die blauen Schleifen so als Belohnung, als Bild eingestellt. Und da hat tatsächlich jemand ein blaues Herz jetzt hergerichtet. Wie schön. Und ein Bild zum Augenarzt. Ja, weil wenn man da lang drauf guckt, muss man zum Augenarzt. Dieses Bild haben wir in Immen stattgefunden gemeinsam. Da hat er gesagt, das muss ich gleich fotografieren und einstellen zum Augenarzt. Also nette Sachen.
Schön.
Und dieser hier ist allerdings, Moment, muss ich mal gucken, ist der, nö, der ist auch offen. Ist kein nix von Premium zu sehen. Na also, zwei Cash-Tipps, die für, wie sagt man, Member?
Basic Member.
Nee, das hört sich ja gruselig an. Basic Member. Okay.
Und auf jeden Fall auch für den Mika.
Ganz genau. Und die kommen auf unsere Liste. Die Silke lauscht gespannt und wird das dann wieder verlinken und herrichten. Können wir ja nochmal darauf hinweisen, auf dem Allgäuer Geocaching Podcast Blog rechts oben im Menü gibt es den Link zu allen Cache-Tipps, die seit es diese Sendung gibt, abgegeben worden sind.
Genau, ein tolles Abschlusswort gerade. Da fällt mir gar nichts mehr zu ein. Gut, dann würde ich sagen, dann war es das diese Woche wieder und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Über zahlreiche Kommentare wie immer freuen wir uns natürlich und bleibt gesund, kommt gut in die Adventszeit und ich bin mal gespannt, vielleicht können wir ja mal schauen, ob es wieder Adventsrum gibt und das in irgendeiner Form im nächsten Podcast drüber sprechen. Vielleicht haben wir ja auch Gelegenheit, dass wir da mal was zusammen wieder angehen können. Schauen wir mal, wie wir da weiterkommen, wir zwei. Ja. Wir müssen uns mal wieder live treffen, denke ich.
Unbedingt. Heute hatten wir es vor, aber es haben wir ja schon beschrieben, hat nicht geklappt, deswegen sitzen wir wieder im Studio. Ich bedanke mich bei dir für den schönen Plausch und interessante Diskussionen und dass ich wieder was gelernt habe.
Ja, ich danke dir auch. Aber noch was anderes. Wirst du auf irgendwelche Weihnachtsmärkte-Events gehen?
Ja.
Die ersten haben schon gestartet. Gestern gab es schon bei uns hier unten einen.
Ja,
wirst du auch sowas in die Richtung besuchen?
Doch, will ich. Und am Teinselberg, Cache Tipp letztes Mal, da ist ja was aufgegangen am 24. Dezember. Vormittags um 10 ein T5-Event.
Ui.
Ha.
Oh,
mehr sage ich nicht.
Das klingt spannend.
Jo, ich will da sein, mit Videokamera und allem.
Okay,
mein erster T5. Gut.
Jo, dann verabschieden wir uns von euch und hoffen, dass ihr viel Spaß bei uns hier hattet und auch nächstes Mal wieder reinhorcht. Macht es gut, servus.
Servus, ciao.